17 Uhr hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Willkommen beim Nordfunk, der Radiosendung des Chaos Computer Club Mainz. Im Studio sind Tanjev
und Carsten.
Hallo. Und heute ist unser Thema die elektronische Gesundheitskarte. Wir wollen uns mal darüber unterhalten, was das eigentlich sein soll, warum wir die eigentlich immer noch nicht haben, weil unsere jetzigen Versicherungskarten sind gar nicht elektronisch oder nur so halb elektronisch. Ja, und bevor wir richtig ins Thema einsteigen, wollen wir ein Lied spielen. Carsten hat was in seiner Wundertüte.
Ja, und zwar wie immer alles Open Source Musik. Heute mal etwas zum Start, etwas Punkiges von der Freibeuter AG. Das Lied heißt Überwachungsstaat, passend zum Thema.
Der Chaos Computer Club Mainz ist hier mit dem Nordfunk. Erik ist zu uns gestoßen. Hallo Erik.
Gute.
Eben noch ein bisschen im Stau gestanden. An der Baustelle, der einzigen in Wiesbaden sozusagen. Ne?
Eine große.
Genau. Heute ist unser Thema die elektronische Gesundheitskarte. Wir wollen ein bisschen einsteigen. Erstmal mit, was ist das überhaupt, die elektronische Gesundheitskarte? Wir haben ja sowieso schon Krankenkarten und die sind ja schon irgendwie elektrisch. Zumindest da so ein Goldkontakt drauf auf meiner.
Ja, das ist schon richtig, aber die bisherige Gesundheitskarte, die speichert ja nicht mehr als die Krankenversicherungsnummer, die Daten der entsprechenden Krankenkasse und eben Name und Adresse. Mehr ist da ja nicht drauf. Mhm. Und die neue Gesundheitskarte, die elektronische Gesundheitskarte, ein Leuchtturmprojekt unserer Bundesregierung.
Ja, unvergleichbar.
Wie es so toll heißt, die ähnlich wie unsere unglaublich technisch perfekte Lösung der LKW-Maut soll also weit über die Grenzen unseres schönen Landes hinausstrahlen und der Welt zeigen, welche technische Meisterleistungen wir in diesem Land zustande bringen. Hat für mich so ein bisschen was von barocker Kunst. Es geht gar nicht darum, ob sinnvoll ist. Wichtig ist, man zeigt, man kann es. Ja? Das war... Ja, nach dieser Methode wurde Versailles gebaut und nach dieser Methode werden in Deutschland auch immer wieder tolle Leuchtturmprojekte lanciert. Technisch wunderbar, die Frage ist immer, wer braucht das eigentlich?
Das müssten wir dann allerdings in der Sendung noch ein bisschen belegen.
Das werden wir noch ein bisschen drauf eingehen, sicher. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, nachdem ich mich mit dem Thema eingehend beschäftigt habe. Wobei, gleich vorweg gesagt, natürlich... die Idee ist grundsätzlich nicht schlecht, dass eben nicht nur ein paar Daten auf der Karte drauf sind, sondern dass die Karte quasi der Schlüssel dazu ist, dass man alle seine Krankenakten letztlich zur Verfügung hat. Ja, okay, Internetanbindung vorausgesetzt, also die Daten werden nicht alle auf der Karte abgelegt. Das ist Vor- und Nachteil zugleich. Ja. Aber zumindest die Karten sind theoretisch immer und überall im Zugriff. Das heißt, egal zu welchem Arzt ich gehe, ich stecke da meine Karte rein, so die Theorie, und der Arzt ist in der Lage, in meine Krankenakten hineinzugucken und weiß dann halt sozusagen alle Vorbefunde, weiß, welche Krankheiten ich eventuell habe, welche oder hatte, die darauf Einfluss nehmen könnten, ob ich irgendwelche Arzneimittelunverträglichkeiten habe und all sowas. Ja.
Also um das dann zusammenzufassen, Ziel ist es eigentlich, nicht nur eine Karte einzuführen, sondern vor allen Dingen auch eine Infrastruktur mit Servern, zentralen Datenspeichern, die meine Krankheitsdatenspeicher oder Gesundheitsdaten, wie es ja heißt. Ne? Und das heißt so, welche Operation ich hinter mir hatte, welche Blutgruppe,
chronische Blutgruppe zählt ja, glaube ich, hier zu diesen Notfalldaten, die dann ja, auf der Karte draufstehen.
Okay, gut. Manche Daten werden dann doch auch auf der Karte gespeichert, ne?
Ja, also das ist die bisherige Idee, ist eben sozusagen, diese Karte hat einmal einen internen Speicher mit Notfalldaten. Mhm. Und ansonsten funktioniert sie quasi als der Schlüssel zu meinen Daten, die allerdings nicht auf der Karte gespeichert werden, sondern die irgendwo in der großen weiten Welt des Internet dann verschlüsselt abgelegt werden.
So, und wenn ich dann den Arzt wechsle, kann ich dem neuen Arzt meine Karte geben? Dann weiß er, wer ich bin, quasi. Und dann kann der aus dem Internet meine ganzen Daten abrufen und muss die nicht bei meinem alten Arzt anfordern, wie das ja bis jetzt der Fall ist. Also Röntgenbilder und so, die liegen dann halt beim alten Arzt und der neue kennt halt die halt nicht. Und dann braucht er mich nicht nochmal neu röntgen oder so.
Richtig, ja. Das ist theoretisch soll das sozusagen einer der letztlich Kosten, Zeit und eben auch Behandlungsaufwand sparenden Sachen sein, dass eben nicht mehr überflüssige oder dieselben Behandlungen oder Untersuchungen gleich mehrfach gemacht werden, weil die Daten dann nicht zur Verfügung stehen oder der eine nicht vom anderen weiß und so weiter. Also grundsätzlich, die Idee klingt ja gar nicht mal schlecht.
Ja, klingt eigentlich relativ sinnvoll.
Wir leben halt nun inzwischen am Anfang des 21. Jahrhunderts. Immer mehr wird eben in die elektronische Datenverarbeitung verlegt.
Ja. Die Ärzte haben sowieso alle Computer bei sich in der Praxis? Oder die meisten jedenfalls?
Ja, geht auch heute gar nicht mehr ohne, weil das Abrechnungssystem, insbesondere das kassenärztliche, also für die gesetzlich Krankenversicherten, das Abrechnungssystem ist so derart kompliziert, dass es ohne EDV überhaupt nicht mehr zu meistern ist.
Ja. Das erinnert mich ein bisschen an die Steuererklärung. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Finanzbeamten in Deutschland gibt, der das manuell nachrechnen könnte, was sein Computer da ausspuckt.
Richtig, ja, es hat ähnliche Komplexitätsgrade. Ja. Ich meine, gut, wir wollen jetzt, das ist eigentlich nicht unser Thema, das System, dieses kassenärztliche Abrechnungsmodell ist nicht nur unglaublich kompliziert, sondern auch ziemlich unsinnig. Aber
ist halt gewachsen, ne? Aber funktioniert ja.
Ja, wie jedes System, was mal gut anfängt und dann durch 20 Reformen durchgenudelt wird, kommt am Ende nur noch, halbgarer Mist bei raus. Was einem jeder Arzt eigentlich bestätigen wird.
Ja, auch das müssten wir dann im Laufe der Sendung noch näher belegen. Wir haben einen Interviewpartner heute. Den wollen wir jetzt gleich mal am besten direkt in die Sendung holen, weil das passt eigentlich thematisch ganz gut, würde ich sagen. Und während wir da anrufen und alles bereit machen, spielen wir noch ein Lied. Carsten, hast du noch was in deiner Zaubertüte, Wundertüte?
In meiner Wundertüte?
Ein Überraschungsei?
Das wäre ein kurzes Instrumentalstück von einem Menschen namens DJ Fab. Und das Lied heißt Crystal.
Mhm. So, zurück auf Rheinwelle 92,5. Ich bin schon ganz nervös. Und wenn jetzt alles geklappt hat, müssten wir Frau Suda am Telefon haben.
Ja, hallo.
Das hat geklappt, super. Frau Suda, erklären Sie mal kurz Ihren Posten. Sie arbeiten beruflich in der Arztpraxis.
Richtig, ich arbeite in der Anmeldung einer Arztpraxis.
Okay, sind Sie gelernte Arzthelferin?
Nein, ich bin nicht Arzthelferin, ich bin auch nur zuständig für den gesamten Verwaltungsbereich.
Ja, das ist ja genau das, was wir gerade brauchen.
Genau.
Okay, was uns jetzt erstmal interessiert, die Abrechnung mit einer Krankenkasse. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe, der Arzt untersucht mich oder macht irgendeine Behandlung,
ja.
Wie wird es dann hinterher abgerechnet?
Also der Arzt bekommt eine Pauschalziffer. Dann, wenn dieses Kärtchen eingelesen ist und der Patient ist da und wird behandelt, gibt es eine Pauschalziffer und damit ist alles, was er im gesamten Quartal leistet, abgegolten.
Was?
Es gibt für chronisch Kranke, die also sehr viele schwerwiegende Krankheiten haben, noch eine Zusatzziffer, wenn die ein zweites Mal beim Arzt sind, aber das ist alles, was abgerechnet wird.
Und die Pauschalziffer, es gibt eine Ziffer pro Quartal sozusagen?
Richtig, die ist nochmal gestaffelt nach Alter, also Kinder anders als Rentner, aber im Prinzip gibt es nur die eine.
Und die identifiziert dann den Patienten, oder wofür ist die?
Die ist dafür, dass der Arzt dann Geld kriegt. Der Patient ist identifiziert durch die Versicherungskarte, die er von seiner Versicherung hat.
Ja, genau. Und nun kriegt der Arzt ja nicht für jede Behandlung gleich viel Geld, nehme ich an?
Doch, er bekommt nur einmal diese Pauschale.
Egal, was er macht, oder wie?
Egal, was er macht.
Ach so, egal, welche Untersuchungen oder
genau.
So?
Das ist jetzt neu. Das gab es früher nicht. Das ist neu seit diesem Jahr.
Ach so, okay.
Mhm. Ja, aber diese Ziffer, die entspricht ja nicht einem festen Geldbetrag, oder?
Richtig. Weil ja nach wie vor der feste Geldbetrag für alle Ärzte zusammen in einem Topf ist. Und je nachdem, wie viele Ziffern dann abgerechnet werden, wird dieser Geldbetrag einfach aufgeteilt auf die Anzahl der Ziffern und dann wird ausgerechnet, was jeder Arzt bekommt. Deswegen schwankt das auch immer ein bisschen.
Okay.
Damit sind die Ärzte quasi der einzige Berufsstand, der Sachen leistet und eigentlich überhaupt nicht weiß, wie viel Geld er bekommt, bis der Abrechnungszeitraum vorbei ist.
Richtig. Und die Abrechnung erfolgt in der Regel etwa so 8 Monate später, nachdem man das Ganze abgegeben hat. Und in der Zeit hängt man richtig in der Luft, da weiß man nicht, was man verdient hat.
Ach, Das klingt ja wunderbar.
Okay, das heißt, ist ganz klasse, ja.
Da möchte ich ja gleich mein Studium umstellen auf Medizin.
Richtig, das würde ich empfehlen.
Ja, das mag ich ja gar nicht glauben. Also ich werde monatlich bezahlt und der Arzt wird quasi quartalsmäßig bezahlt, im Quartalsturnus.
Okay. Es gibt von der KV, die das Ganze ja verwaltet, jeden Monat einen Abschlag. Aber im Grunde genommen, die richtige Abrechnung erfolgt tatsächlich, so wie ich es beschrieben habe, erst relativ spät. Mhm. Und es gibt so Näherungswerte, man weiß aus der Vergangenheit, der Punktwert liegt ungefähr bei, weiß ich nicht, 2 oder 3 Cent. Aber im Grunde genommen wirklich abrechnen oder Klarheit hat man erst, wenn dieser Punkt erreicht ist.
Das System klingt aber relativ einfach, also nach wenig Verwaltungsaufwand, will ich mal sagen, zumindest für die Ärzte.
Im Moment ja, seit diese Neuregelung eingeführt ist. Klingt aber auch, das muss man dazu sagen, nach relativ viel unbezahlter Arbeit.
Das ist dann wieder der Nachteil.
Richtig, aber von der Verwaltung her ist es im Moment leichter als früher, da musste man entschieden mehr Ziffern eingeben.
Okay, das ist also eine starke Vereinfachung.
Ja.
Wissen Sie, wie das wird mit der neuen Gesundheitskarte?
In dem Punkt, wo es um die Abrechnung geht, glaube ich, wird sich gar nicht viel ändern. Nur der Arbeitsablauf in der Praxis, also immer dann, wenn wir Rezepte ausstellen oder Überweisungen oder so Dinge, da wird sich ganz fürchterlich viel ändern.
Ach so, in Bezug auf Abrechnungen ersetzt die Karte einfach die alte und der Patient identifiziert sich immer noch über seine Versichertennummer.
Ja,
und dann ist gut.
Wobei im Grunde genommen die Karte das Entscheidende ist. Und das wird in Zukunft anders sein, wenn diese elektronische Karte da ist. Dann muss der Patient diese Karte jedes Mal da haben und die muss jedes Mal für jede einzelne Handreichung in den Computer. Und das ist im Prinzip jetzt nicht so. Ja, wenn dieser Patient kommt und das ist jemand, der ein klares Wiederholungsrezept, also Dinge, die er schon immer kriegt, dann kann ich das in der Anmeldung alleine ausdrucken und der Arzt kann sich das noch angucken, kann es unterschreiben und dann ist das ruckzuck erledigt. Mhm. Und das wird in Zukunft nicht mehr so sein.
Der muss in Zukunft das Rezept dann signieren, der Arzt. Richtig. Der muss dann seinen Heilberufsausweis noch mit eingeben in das Gerät.
Genau, und seine lebenslängliche Arztnummer und dann nehme ich an, noch meine persönliche Identifikationsnummer. Aber das weiß ich nicht, da sind wir noch überhaupt nicht informiert, wie das im Ende laufen wird.
Okay, soweit ich weiß, kriegt der Arzt auch eine PIN für seinen Heilberufsausweis. Genau.
Genauso heißt, wie der Patient ja auch eine PIN hat.
Richtig. Der Patient kriegt auch eine PIN.
Genau.
Der Arzt müsste dann quasi für jedes Rezept einzeln wieder neu seine PIN eingeben.
Richtig.
Und im Endeffekt würden das wahrscheinlich die Arzthelferinnen dann machen.
Das weiß ich nicht. Das ist ja eigentlich so gedacht, dass das nur der Arzt kann. Ja. Wie das dann in der Praxis sein wird, weiß ich nicht. Und ich denke, dass das auch noch ein Problem ist, was man lösen kann. Schwieriger ist das, weil der Patient ja auch jedes Mal seine PIN eingeben muss. Und da habe ich ganz große Bedenken, denn im Moment ist es ja schon so, dass die Patienten gar nicht immer ihr Kärtchen dabei haben und dass sie auch, das weiß man aus der Bank, nicht immer ihre PIN im Kopf haben. Also das heißt, wenn der Patient aus irgendwelchen Gründen das nicht leisten kann, dann funktioniert gar nichts. Dann kann er kein Rezept kriegen, keine Überweisung, nichts. Wenn er es dabei hat, dann muss der Arzt alles selber machen wahrscheinlich. Und so Sachen wie Notfälle oder Unfälle, Hausbesuche, sind völlig ungeklärt. Es ist völlig offen, wie das geregelt werden soll.
Mhm. Die PIN-Eingabe war wohl jetzt gerade so ein Problem, was wir auch in den Teststellungen irgendwie erkannt haben. Mhm. Sie haben sich dann wohl damit beholfen, dass der Patient die PIN sich selber aussuchen darf. Was vielleicht dann auch älteren Leuten das irgendwie ein bisschen erleichtert, weil sie sich dann einfach 6x1 aussuchen
und ja,
dann kriegen die ja das halt auch in der Zeit eingegeben, aber ob das wirklich sinnig ist?
Die kann man nicht beliebig oft verwenden. Also ich weiß von Tests in Apotheken, dass die zum Schluss ganz einfach entschieden haben, die PIN wird beim Apotheker aufgeschrieben und der Kunde braucht die gar nicht mehr im Kopf haben. Der Apotheker sucht sich dann raus für Fritz Meier die und die PIN und macht das alles selber.
Ja, das ist aber halt auch etwas aufwendiger als einfach Rezept in die Hand nehmen, gerade in den Computer eintippen und dann das Medikament aus dem Schrank holen.
Richtig. Also ich denke, es wird ein ganz gigantischer Verwaltungsaufwand entstehen und es wird unglaublich viel Zeit verbraucht werden, wo mir der Nutzen eigentlich noch nicht irgendwie ersichtlich ist.
Das ist ein gutes Stichwort. Also Sie sehen da jetzt erstmal überhaupt keinen Nutzen in der Karte?
Nein, überhaupt nicht.
Weil es wird ja angepriesen, dass zum Beispiel Daten zentral verfügbar sind, dass wenn der Patient seinen Arzt wechselt, die alten Röntgenbilder sofort greifbar sind.
Ja, aber das ist im Grunde genommen doch jetzt auch quasi so. Wenn der Patient den Arzt wechseln will, dann kann er zu seinem alten Arzt gehen, kann sagen, warum auch immer ich gehe jetzt, bitte gib mir meine Unterlagen mit und dann muss er die kriegen. Das ist gar kein Problem. Und so ein Notfall, wo man wirklich auf der Stelle wissen muss, was war denn da vorher, das passiert extrem selten und dann ruft das Krankenhaus beim Arzt an. Also das ist ja bis jetzt auch wunderbar gelaufen. Mhm. Ich kann den Vorteil wirklich nicht erkennen.
Ja, gerade bei den Notfällen haben wir uns ja auch noch die Frage gestellt, wie gibt dann der Patient im Zweifelsfall seine PIN ein?
Geht nicht.
Also wenn jemand bewusstlos da liegt, dann ist es ja einfach...
Richtig. Ja. Also es ist schon hilfreich, wenn man beim Bewusstlosen dann wenigstens ein Versicherungskärtchen findet, auch jetzt schon. Aber wie das später mit dieser PIN laufen soll, ist mir ein völliges Rätsel.
Also geplant ist, dass es so Notfalldaten geben wird, wie zum Beispiel chronische Krankheiten oder Unverträglichkeiten mit Medikamenten. Die sollen wohl quasi frei auf der Karte gespeichert werden, sodass man keine PIN braucht dafür.
Ja, dafür auch mit PIN.
Also nicht, dass ich, oder? Mit PIN?
Also dazu kann ich jetzt gar nichts Sicheres sagen, keine weil PIN? Das alles Dinge sind, die wir ohne noch PIN. Nicht wissen.
Ja, genau. Also meine Information war, ohne PIN ist ja auch sinnvoller, weil gerade beim Notfall ist der Patient in der Regel nicht in dem Zustand, wo er seine PIN eingeben kann.
Richtig.
Und dann will der Arzt, da nützt es ja nichts, also dann will der Arzt ja halt trotzdem wissen, was er da für Medikamente geben kann und welche nicht, wenn er jetzt irgendwelche Allergien hat oder so. Ist das eigentlich ein Problem, dass man irgendwie Notfallpatienten hat und dann irgendwie mit Allergien da zu kämpfen hat?
Nee, also das wäre jetzt aber wirklich eine Frage an Mediziner, da kann ich jetzt nicht was Gesichertes zu sagen.
Ja,
aber meines Wissens ist das nicht wirklich das Problem. Das passiert ganz selten und es gibt genügend Medikamente, die eigentlich in Notfällen, und das sind ja nur ein paar ganz wenige Dinge, die man da braucht, die da wirklich so allgemein verträglich sind, dass man sie unbedenklich einsetzen kann. Da wüsste ich jetzt nicht, dass es da jemals wirklich bedrohliche Probleme gegeben hat. Und ich kann mir andererseits jetzt aber auch nicht vorstellen, wenn alle Daten, die wirklich wichtig sind, ohne PIN zugänglich sind, wer liest die denn dann noch außer dem Notarzt? Also das ist doch auch irgendwie so eine Situation, die völlig ungeklärt ist und die ich nicht beruhigend finde.
Das ist allerdings eine Frage. Ich habe mich übrigens auch gefragt, ob ein Notarzt denn dann unterwegs überhaupt so ein Lesegerät dabei hat, wenn er jetzt an eine Unfallstelle fährt zum Beispiel.
Das wird er müssen.
Ja.
Anders ist es ja gar nicht zu handeln, kann ich mir nicht vorstellen.
Das heißt, auf die Arztpraxen kommen ja auch dann einige Investitionen zu, ne?
Richtig.
Diese Kartenterminals, das bezahlen die Ärzte alles selber dann, ne?
Das befürchte ich, weil in der Vergangenheit ist es auch immer so gewesen, dass wir alles selber zahlen mussten.
Ja.
Dazu kann ich aber nichts Sicheres sagen, weil da keine genauen Informationen bekannt sind.
Genau.
Es gibt bei den Apotheken so Informationen und Hochrechnungen, da liegt das bei ein paar tausend Euro alleine Anschaffungskosten. Da sind dann die Betriebskosten aber noch gar nicht drin, denn die fallen ja auch ständig an hinterher. Und
die werden oft unterschätzt auch, ja.
Richtig, also da kommt eine ganze Menge zusammen. Und es gibt auch in der Diskussion, dass das Ganze von der KV bezahlt wird, weiß ich aber noch nichts Genaues. Und ich denke, vielleicht ist es auch so ein bisschen Augenwischerei, denn das Geld von der KV ist letzten Endes auch das Geld, was den Ärzten gehört. Das wird ja von der KV nur verwaltet, sodass ich denke, egal wie das Kind jetzt heißt, die Ärzte werden es am Ende zahlen müssen.
Der Plan war, glaube ich, ursprünglich, dass die Ärzte das bezahlen und dann durch die gewaltigen Einsparungen, dass es sich sozusagen wieder rentiert über einen gewissen Zeitraum.
Ja.
Aber das sieht ja jetzt dann doch nicht so aus.
Nö, ich sehe gar nicht, was wir da einsparen sollen. Also außer mir ist wirklich überhaupt nicht klar, wo uns das was nützt. Es wird uns unendlich viel mehr Arbeit bereiten. Das war ja mit diesen 10 Euro, die wir kassieren müssen, auch schon so. Das ist auch nur mehr Arbeit für uns, ohne dass da irgendein Vorteil drin steckt. Und ich kann auch hier nicht erkennen, was jetzt dadurch irgendwie schneller gehen soll. Wenn alles funktionieren würde, wäre dieser Notfall im Krankenhaus vielleicht der einzige Moment, den ich mir vorstellen könnte. Aber das glaube ich auch nicht, weil das bis jetzt auch reibungslos läuft. Es gibt keine Hinweise darauf, dass da wirklich ein Engpass ist im Moment.
Das heißt eigentlich, aus Sicht von Arztpraxen wird diese Karte einfach nicht benötigt.
Richtig. Und da bin ich auch keine Einzelmeinung. Der Ärztetag hat sich auch mit großer Mehrheit jetzt neulich dagegen ausgesprochen.
Ja, das stimmt.
Richtig.
Wenn man so eine Karte denn schon einführen will, gäbe es denn irgendwas, was sie sinnvollerweise tun oder leisten könnte oder was Ärzte oder Arztpraxen sich wünschen würden von so einem System?
Nee.
Wo man sagen würde, das wäre jetzt halt wirklich mal eine tolle, sinnvolle Sache.
Nee, da würde mir jetzt gar nichts einfallen. Das, was wir jetzt haben, reicht vollkommen aus und ich wüsste nicht, wofür wir jetzt nochmal eine Veränderung brauchen würden.
Ist einfach genug, ist nicht zu kompliziert.
Unter der Voraussetzung, dass die Kärtchen vorhanden sind, läuft das alles ganz wunderbar. Völlig ohne Probleme, da hätte ich jetzt überhaupt keine Beanstandungen.
Okay. Noch irgendwelche Fragen?
Von mir aus nicht, nee.
Ich frage gerade meine Kollegen im Studio.
Gut. Ja, mir ist noch gerade so die Idee oder der Gedanke gekommen, es wird ja nicht nur für die Ärzte und Arztpraxen umständlicher und aufwendiger, es wird ja auch für die Patienten dann wahrscheinlich aufwendiger.
Ja.
Momentan ist es so, wenn ich bei Ihnen Patient bin und mir fällt ein, oh, ich brauche doch noch ein Rezept für das Medikament XY, was ich ja sowieso regelmäßig bekomme, dann rufe ich bei Ihnen an. Und spätestens am nächsten Tag kann ich mir das Rezept sofort abholen.
Natürlich, gar kein Problem.
Für Sie ein geringer Arbeitsaufwand und für mich letztlich auch. ein Telefonat und fertig.
Ja,
genau. Mit der Karte ist es so, ich muss da hin und dann muss ich darauf warten, bis der Arzt mal Zeit hat, seine Gesundheits- mit seiner Karte das Rezept dann auf meiner Karte zu speichern. Mhm. Das heißt, ich kann damit rechnen, dass ich wahrscheinlich 15 bis 20 Minuten Aufenthalt in der Praxis auf jeden Fall.
Wenn Sie Glück haben, wenn der Arzt dann zwischendurch gerade eine längere Untersuchung hat, kann es länger dauern.
Ja, gut, ne? In dem Fall dann noch länger.
Ja, richtig.
Das heißt also auch für den Patienten sind direkt erstmal keine Vorurteile.
Nee, ich würde auch eher nur Nachteile sehen. Und wenn Sie aus irgendwelchen Gründen Ihr Kärtchen nicht dabei haben, können wir gar nichts machen. Das konnten wir bisher wenigstens trotzdem.
Das heißt, der Arzt kann nichts machen, ob er will oder nicht.
Richtig.
Sozusagen. Also ganz der kann kein Rezept ausstellen, Punkt.
Ja.
Und er kann bestenfalls aus seinem eigenen Schränkchen das Medikament hervorholen, wenn es jetzt irgendwie... Das heißt, es könnte auch eine Gefahr sein, ne? Wenn ich das Medikament jetzt ganz, ganz, ganz dringend brauche.
Ja.
Und dann müsste der Arzt das schon in der Praxis vorrätig haben, damit er mir das sofort mitgeben kann.
Genau. Das ist aber nicht der Regelfall, dass er das gerade da hat.
Nee.
Ja.
Wobei es vielleicht auch nicht der Regelfall, dass ich jetzt so dringend drauf angewiesen wäre.
Das weiß ich nicht. Also zum Beispiel gehen wir nächste Woche in Urlaub. Wenn Sie am letzten Tag vorm Urlaub anrufen, dann wäre es schon wünschenswert, dass das noch klappt an dem Tag. Und das kann dann ein Engpass sein.
Das könnte dann eng werden, ja.
Richtig.
Wenn ich vorher nochmal zu Hause vorbei muss, meine Karte suchen und so.
Genau.
Nächste Sache ist natürlich, was ist, wenn das System ausfällt? Dann können Sie überhaupt nicht mehr arbeiten.
Dann geht gar nichts mehr.
Also
das ist ja jetzt auch schon so. Wenn bei uns der Computer warum auch immer ausfällt, haben wir ein echtes Problem. Und die Patienten, die wir persönlich kennen, da können wir dann einfach dem Apotheker sagen, jetzt kommt der Herr Meier runter und wenn hier wieder alles läuft, bringe ich das Rezept nach. Das wird dann auch nicht mehr gehen.
Das stimmt.
Ja, ich erinnere mich noch an die Zeit, als es üblich war, dass man mit so einem Blatt Papier zum Arzt ging und nicht mit der Gesundheitskarte. Das wurde ja noch eine Zeit lang als Übergangslösung praktiziert, weil, was weiß ich, wenn die Karte nicht funktionierte oder man sie nicht dabei hatte, konnte man das immer noch damit machen.
Genau.
Wird es denn so eine Notfalllösung geben, eben für den Fall, dass eben gerade das Terminal spinnt und ich eben meine Karte da nicht mit dem E-Rezept laden kann? Also werden Sie noch Papierrezepte im Notfall ausstellen können oder fällt das komplett weg?
Ich denke, dass das komplett wegfällt. Denn das ist ja was der Vorteil sein soll, dass wir das Papier einsparen. Also das Rezept würde ja dann möglicherweise gar nicht mehr gedruckt. Das wird auf die Karte geladen und der Apotheker lädt es da wieder runter. Kein Papier mehr unterwegs. Mhm.
Dazu fällt mir jetzt auch gerade ein, wenn jetzt der Arzt beim Apotheker anruft und sagt, der Patient braucht das Mittel, dann könnte der Apotheker das ja theoretisch aushändigen. Der Patient müsste dann später das Rezept beim Arzt abholen und hintragen. Also ich meine, so ungefähr wie das jetzt ist. Also ist ein bisschen komplizierter.
Ich denke, es ist entschieden komplizierter.
Aber bevor einer stirbt.
Ja, aber man stirbt nicht, weil man Medikament nicht hat. Sterben würde man wirklich nur, wenn es ein akuter Notfall ist und da geht man nicht in die Apotheke.
Okay, ja, das stimmt.
Ich denke, dass es eigentlich kein Gewinn ist, denn so halb legale Notlösungen kann man ja auch jetzt schon machen, nur später wird es einfach noch komplizierter, weil der Versuch, Fehler zu verhindern, der ja uns immer als das Ideal gepriesen wird mit dieser Karte, ist ja dann erst recht gegeben. Wenn ich am Telefon sage, mach bitte dieses und jenes, sind ja noch viel mehr Fehler möglich.
Ja, stimmt, ja.
Und dann ist der Herr Meier gar nicht der Herr Meier, weil der Name ist ja öfter unterwegs, dann verwechselt man es erst recht. Ich sehe das Risiko größer als den vermeintlichen Nutzen, ganz entschieden.
Ja, das scheint ja in der Ärzteschaft die vorherrschende Meinung zu sein.
Ja.
Ne? Ja. Okay, wer hat denn einen Vorteil von dieser Gesundheitskarte? Die Krankenkassen vielleicht?
Das weiß ich noch nicht, ob das für die leichter wird mit der Kontrolle. Wenn es gar keine Rezepte mehr gibt, die über das Apothekenrechenzentrum laufen, könnte es sein, dass die einfach schneller einen Überblick haben über ihre Arzneimittelkosten. Das weiß ich aber nicht. Dazu weiß ich zu wenig, was in den Krankenkassen passiert. Hm. Ansonsten werden erstmal alle die einen Vorteil haben, die diese Dinge da herstellen, die wir dann brauchen.
Das stimmt. Über die werden wir auch gleich noch reden. Ja.
Wenn bundesweit alle Ärzte und Apotheken und Krankenhäuser und Notfallwagen damit ausgerüstet werden, ist das erstmal ein Riesenboom.
Das ist ein Geschäft, ja.
Ja, das lohnt sich wirklich und die sind wahrscheinlich diejenigen, die den größten Nutzen davon haben.
Mhm. Naja.
Ja, infrastrukturtechnisch, was muss denn überhaupt nach Ihrem aktuellen Kenntnisstand angeschafft werden, zusätzlich zu dem, was Sie normal in der Praxis bereits haben?
Ich denke, die Ausrüstung muss einfach neu gemacht werden. Wir brauchen ja neue Geräte, um das einzulesen. Da können wir die alten nicht mehr verwenden. Und das muss ja dann praktisch überall da sein, wo Rezepte ausgestellt werden. Das weiß ich jetzt nicht, ob das nur der Arzt kann oder ob es eine zweite Station irgendwo in der Praxis gibt. Da bin ich jetzt also ein bisschen überfragt, weil ich wirklich nicht weiß, wie die Pläne dazu aussehen.
Also wenn der Arzt seine PIN jedes Mal eingeben muss, beziehungsweise auch nur eine Karte da ist, dann reicht im Grunde ja auch ein Lesegerät.
Dann würde ein Lesegerät reichen. Das würde aber bedeuten, dass der Arzt einen großen Teil seiner Tätigkeit einfach mit diesem ekligen Verwaltungskram zubringt. Ich habe jetzt einfach spaßeshalber mal, weil ich ja wusste, dass Sie anrufen, gezählt. Ich habe in den letzten beiden Tagen im Grunde genommen ja über 60 Mal ein Rezept ausgedruckt. Das würde bedeuten, dass locker über eine Stunde der Arzt einfach damit beschäftigt ist jeden Tag. Und das ist einem nur das, was jetzt noch so an halben Tagen angefallen ist. Wenn wir vollen Tag arbeiten, dann ist es einfach noch mehr.
Ja, das
Mittwochs ist ja nur den halben Tag die Praxis besetzt, insofern ist es weniger.
Ich stelle mir als Laie das ungefähr so vor, dass in der Praxis, weil das halt nicht praktikabel ist, dass in der Praxis die Karte von dem Arzt einfach in dem Gerät drin bleibt.
Ja.
Die Arzthelferinnen oder die Arzthelferinnen die PIN halt kennen.
Ja.
Und die dann jedes Mal halt eintippen in das Gerät.
Ja, möglicherweise wird das tatsächlich so laufen, aber das ist eine Lösung, die mir gar nicht wirklich gefällt. Weil, wenn ich es ausdrucke und der Arzt muss es sich angucken und unterschreiben, so wie es jetzt gehandhabt wird, dann weiß ich darauf, der wirklich Ahnung davon hat und ich kann eigentlich nichts Schlimmes anstellen. Wenn ich mich vertue, merkt der Arzt das und dem Patienten wird nicht geschadet. Wenn ich dann da vorne alleine sitze und muss diese PIN eingeben, dann hängt die ganze Verantwortung an mir und das kann nicht der ideale Zustand sein.
Ja.
Also aus Sicht des Patienten kann man sagen, oder sozusagen aus ökonomischer Sicht, ein Arzt muss ja eine bestimmte Anzahl Patienten pro Stunde oder pro Tag abarbeiten, damit sich die ganze Praxis überhaupt rentiert.
Ja, das ist richtig.
Und wenn er jetzt also mehr Zeit mit Verwaltungsaufwand verbringt, bedeutet das, dass er quasi weniger Zeit für seine Patienten hat.
Genau,
weil er hat ja nicht, der Tag hat ja immer noch nur 24 Stunden.
Richtig, gut, genau so ist es.
Wenn man sich jetzt überlegt, dass der sowieso pro Quartal bezahlt wird und es egal ist, wie viel er arbeitet, dann kann dem Arzt das im Grunde auch egal sein.
Nee, das kann es ihm eigentlich nicht egal sein. Denn er möchte ja eigentlich gerne das machen, weshalb er Arzt geworden ist, nämlich Medizin. Mhm. Und er möchte nicht da sitzen und rosa Rezepte ausdrucken oder meinetwegen dann eben nicht mehr drucken, sondern nur in den Computer eingeben. Und es ist ja auch nicht so, dass die Patienten nicht behandelt werden. Es ist ja nur die gesamte Behandlung theoretisch in dieser Pauschale abgegolten.
Ja.
Das heißt schon, dass eine ganze Menge noch gemacht werden muss. So Ultraschall und Blutabnahme und ich weiß nicht, was alles noch vorkommt. Alles, was so ein Arzt halt macht. Und das ist auch das, was er kann und was er möchte und was ja für den Patienten auch wichtig ist.
Ja klar, das ist klar.
Man kann nicht, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier, ich habe akute Unterbauchschmerzen, dann macht es schon Sinn, einen Ultraschall zu machen im Zweifelsfall, damit man weiß, ist es Blinddarm oder nicht. Und da kann ich nicht sagen, ich muss jetzt hier noch eine Stunde am Computer sitzen, halte ich mal so lange ruhig und jammer nicht, das geht nicht.
Ja, gut, das war ein bisschen überspitzt formuliert, ja.
Aber es macht die Sache deutlich.
Aber es ist schon richtig, ja. Das ist schon richtig. Tja, dann können wir uns jetzt irgendwas überlegen, wie wir den Schuh wieder loswerden, ne?
Ja, also man hofft ja immer irgendwie auf Einsicht, dass irgendwelche Dinge, die völlig widersinnig wirken, gar nicht realisiert werden. Mehr kann man im Moment, glaube ich, nicht tun. Laut Nein sagen, aber...
Ja, also ich frage mich, ob die Entscheider da halt auch mal mit ihren Ärzten oder Arzthelferinnen über sowas reden und mal nachfragen, ob das überhaupt sinnvoll ist. Anscheinend ja nicht so.
Ich will nicht ausschließen, dass mal einer gefragt worden ist, aber dass man irgendwie mal flächendeckend rumgefragt hat, das ist ganz offensichtlich nicht passiert.
Na gut, die Meinung ist ja trotzdem jetzt bekannt.
Ja.
Durch Presse, Film und Funk.
Ja, genau.
Eine Frage hätte ich jetzt noch, weil also die Infrastruktur, das ganze System setzt ja voraus, dass jede Praxis über einen vernünftigen, also letztlich Breitband-Internetanschluss verfügt.
Ja.
Ansonsten funktioniert es ja gar nicht. Als Datensicherheitslösung sollen die Daten ja trotzdem, also zumindest die Daten der eigenen Praxis, auch nochmal lokal gespeichert werden.
Ja.
Ja. Ihre Praxis hat die einen Internetanschluss?
Ja.
Okay.
Und wir haben auch einen lokalen Speicher. Also wir sichern unsere Daten.
Okay. Das heißt, für Sie wäre es kein Mehraufwand. Letztlich, es wäre nur sozusagen zusätzlich, dass Sie die Daten nochmal an einen Datenspeicher irgendwo in den Weiten des Internet übertragen.
Wenn ich das richtig überblicke, ja. Ich glaube, dass das dann so wäre.
Das passiert so ziemlich automatisch dann, ne?
Das denke ich. Ja. Und das heißt ja auch, aber das habe ich ja eben schon gesagt, dass man gar nicht weiß, wo es jetzt hin verschwindet. Es passiert ja auch, wenn wirklich viel Betrieb ist in der Praxis, dass man einen Fax mal an einen falschen Arzt schickt. Das kann ja auch passieren. Das soll nicht passieren, aber wenn einfach viel Betrieb ist, kann das theoretisch passieren. Und da weiß ich doch dann auch nicht, ob irgendwo eine Panne passiert, bei uns, bei anderen oder wo es dann am Ende landet. Also mir ist es nicht geheuer, muss ich einfach so sagen.
Ach, Sie wissen doch, Computer machen keine Fehler.
Ja, aber die Menschen, die mit den Computern arbeiten, das macht ja die Menschen so sympathisch.
Ja, das ist richtig. Sagen wir mal, einen beruhigenden Punkt, ich habe mich ja mit der Technik ein bisschen befasst in den letzten Tagen. Die Daten werden zwar zentral gespeichert, aber in verschlüsselter Form. Und es ist technisch nicht möglich, ohne die Patientenkarte diese Daten zu entschlüsseln. Das heißt, selbst wenn jemand diese Daten irgendwie in die Finger bekommt, kann er damit im Prinzip nichts anfangen.
Ja.
Wobei ich mich jetzt auch frage, was passiert, wenn jetzt der Patient seine Karte verliert, sind die Daten dann futsch?
Richtig.
Das heißt, irgendwie muss es von dem Schlüssel oder von der Karte auch nochmal eine Sicherung geben. Und da weiß ich wieder nicht, wo die landet. Und das ist dann, glaube ich, eher der Knackpunkt.
Genau. Also es gibt ja auch jetzt schon das Problem mit den Versicherungskarten, die wir jetzt haben, dass die, wenn die Leute umziehen und sie bekommen eine neue Karte, gar nicht an die Versicherung zurückgehen, dass die irgendwo landen, theoretisch auch auf dem Schwarzmarkt.
Genau.
Und es kann doch dann passieren, dass jemand mit einer Karte, über die er sich sehr freut, plötzlich zum Arzt kommt und wird ganz falsch behandelt. All die Dinge sind gar nicht durchgedacht und ausgeschlossen.
Dafür soll es ja das Bild auf der Karte geben.
und die PIN.
Genau. Also wir wissen ja schon aus der Vergangenheit, dass alles, was man fälschen kann, auch gefälscht wird. Deswegen würde ich mich da jetzt nicht so frohen Herzens drauf verlassen, dass es ausgerechnet diesmal ganz anders kommt.
Ja, ist ja einer der angepriesenen Vorteile, dass der Betrug in Anführungsstrichen mit abgelaufenen oder gefälschten Versicherungskarten dadurch verhindert werden soll. Einmal, weil halt wirklich ein Bild angeblich drauf ist, sodass man also die Person identifizieren können soll.
Ja.
Und zum Zweiten, weil ja diese Krankenversicherungskarten angeblich, dass sie neuen, online gesperrt werden können, werden denn die bisher existierenden Karten nicht auch automatisch online abgeglichen?
Nein, meines Wissens nicht. Es wäre ganz einfach, das zu tun, aber es gibt immer wieder in den Ärztezeitungen Aufrufe, dass man kontrollieren soll, im Zweifelsfall bei Patienten, die man nicht persönlich kennt, ob es wirklich dieser Patient ist, der mit der Karte kommt. Man soll sich einen Personalausweis zeigen lassen. Mhm. Das heißt also, das wird nicht kontrolliert. Und ich erlebe das auch oft, wenn die Karte abgelaufen ist bei Patienten, dass die dann einfach sagen, ja, dann schmeiße ich sie jetzt so in den Müll oder es wird gar nicht kontrolliert, ob die Karten zurückkommen, wenn die Leute ihren Wohnort wechseln. Also aber da könnte man mehr unternehmen, das passiert aber bis jetzt einfach nicht.
Aber abgelaufene Karten kann der Arzt ja können Sie ja leicht erkennen.
Ja, das ist richtig. Da steht ja ein Datum drauf und dann sagt mein Computer mir, die Karte ist ungültig.
Ja, das sagt der Computer schon. Das ist ja dann auch praktisch.
Ja,
genau. Bei den neuen Karten, da soll ja wohl der Computer dann online nachschauen, ob die Karte gültig ist.
Ja.
Und wenn dann zurückkommt, nein, die Karte ist gesperrt, weil Krankenkasse gewechselt oder so, dann würde der Computer auch sagen, die Karte ist jetzt ungültig.
Theoretisch müsste er das dann tun.
Genau, das ist auch so geplant.
Ja, das heißt aber, wenn die Karte von der neuen Versicherung nicht da ist, hat der Patient Pech in dem Fall.
Dann,
und das kommt vor, also bis jetzt kommt das vor.
Ja, ich weiß nicht, ob vielleicht die alte Krankenkasse die Karte dann erst 2 Wochen später sperrt oder sowas.
Ja.
Gut, Details weiß ich jetzt auch nicht.
Wissen wir wie immer noch nicht?
Nee, wie immer.
Abwarten.
Obwohl das System ja schon Anfang 2006 eingeführt werden sollte.
Ja, jetzt soll es, glaube ich, 2009 kommen und alle Tests, von denen ich gelesen habe, sind nicht so, dass es wirklich funktioniert. Jede zweite Karte funktioniert nicht, habe ich gelesen.
Ja, also die Bundesregierung hat Anfang März noch behauptet, dass sie im zweiten Quartal 2008 eingeführt werden soll.
Ich will da jetzt nichts zu sagen, sonst wird es gar nicht höflich. Nein, es funktioniert einfach nicht und selbst wenn die Bundesregierung das möchte, es geht nicht. Bis jetzt geht es nicht und von daher hoffe ich immer noch, dass die Einsicht kommt, dass es auch gar nicht sinnvoll ist.
Ich habe jetzt gerade noch mal in meinen Unterlagen nachgeguckt. Ich hatte unter anderem gelesen, das ist sozusagen eine Sache, die für Sie erfreulich wäre, ist, dass es wohl Bundesmittel gibt, die sowohl Ärzte als auch Krankenhäuser bei der Anschaffung dieser Geräte finanziell unterstützen sollen. Jetzt habe ich das aber gerade nicht mehr wiedergefunden.
Ja.
Moment, insofern kann ich Ihnen momentan nicht sagen, wie viel das ist für Praxen. Ich hatte irgendwas gelesen, bei Krankenhäusern sollen das 20.000 Euro rund sein.
Ja.
Das klingt jetzt erstmal nach wahnsinnig viel, aber ich weiß nicht, wie viele Lesegeräte in so einem Krankenhaus dann notwendig sind. Das kann nicht reichen,
nein.
Genau.
Also ich habe nicht wirklich Ahnung. Ich weiß nur, dass ich jetzt gelesen habe von dem letzten Versuch in einer Apotheke. Und das war eine mittelgroße Apotheke und die hatten alleine als Anschaffungskosten in der Apotheke etwas über 6.500 Euro. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass im Krankenhaus mit 20.000 überhaupt irgendwas zu erreichen ist.
Also gerade für Krankenhäuser ist ja auch angedacht, dass da für die Patiententerminals stehen, dass sie sich selber die Daten angucken können. ja. Also ich kann ja jetzt als Patient auch in meine Akten gucken. Und dass da halt einfach Rechner irgendwo rumstehen, dass ich mir halt auch weiterhin meine Patienteninformationen durchsehen kann. Und wenn ich mir da 4 von den Dingern hinstelle, ist das Geld wahrscheinlich schon weg.
Also, ja, davon kann man ausgehen.
Ja, das ist richtig. Wobei ich auch gar nicht weiß, ob das jetzt wirklich ein Fortschritt ist. Wenn ich mir vorstelle, Patienten, die im Krankenhaus liegen, die sind heilfroh, wenn sie gut versorgt werden. Dazu müssten aber Ärzte und Schwestern Zeit haben. Und die interessieren sich jetzt nicht dafür, was im Computer über sie gespeichert ist. Das ist wieder so ein Fall von, wir stellen Technik irgendwo hin, aber der Fortschritt nützt nichts, wenn die Richtung falsch ist.
Ja gut, sagen wir, der Trick ist, dass ich auch als gesunder Patient sozusagen meine Daten einsehen kann. Also ich könnte zum Beispiel nach einer Behandlung oder irgendwann mal hingehen und mir meine Röntgenbilder von vor 2 Jahren angucken oder
richtig.
So.
Richtig, aber im Grunde genommen weiß ich nicht, wo jetzt da der besondere Vorteil ist. Ich kann als Patient heute auch zu meinem Arzt gehen und kann sagen, ich hätte gerne meine Unterlagen, ich möchte da reingucken und nachher gebe ich es dir wieder oder ich nehme es mit nach Hause. Beide Varianten gehen. Da gibt es überhaupt keine Frage. Also ganzen Unterlagen müssen ja 10 Jahre aufgehoben werden, Röntgenbilder sogar 30. Also das spricht überhaupt nichts dagegen, dass man jederzeit die angucken kann.
Okay.
Also ich gewinne als Patient, weiß ich nicht, eine Viertelstunde. Wenn das Krankenhaus sagt, wir haben die schon im Archiv gespeichert, dann muss ich ein bisschen warten, bis sie das rausgeholt haben. Hm. Aber in der Regel, das ist ja auch kein Notfall. Das muss ich ja nicht von einer Sekunde auf die andere wissen.
Ja, und wenn man vorher anruft, dann haben die das vielleicht bis dahin rausgesucht. Ja.
Also das ist überhaupt kein Problem und das ist jetzt auch kein Fortschritt. Damit kann ich nicht mehr, als ich bis jetzt schon kann.
Nur moderner.
Vermeintlich moderner, ja. Das ist richtig.
Ja. So, ich habe jetzt gerade die Daten wiedergefunden, es ist doch etwas mehr.
Ja.
Also 28.000 Euro pro Krankenhaus für die Ausstattung und nochmal 28.000 für die Abgeltung des Zusatzaufwandes.
Ja.
Wobei das ja eine einmalige Leistung ist. Das heißt, der andauernd anfallende Zusatzaufwand für die Verwaltung wird dann nicht mehr mitbezahlt. Mhm. Bei Ärzten sollen es immerhin 3.000 Euro für die Erstbeschaffung und nochmal 3.200 Euro für die Abgeltung des Zusatzaufwandes sein.
Ja.
Das heißt, Sie würden immerhin 6.200 Euro bekommen. Mhm. Ja, ich denke, das könnte sogar einigermaßen reichen.
Könnte sein, ja. Für das Gerät könnte das reichen, ja.
Also das kann ich jetzt überhaupt nicht einschätzen.
Aber immerhin, ich meine, wenn das jede Arztpraxis bekommt, dann sind das also aus Bundesmitteln dann schon ziemlich üppige Geldbeträge, die investiert werden in etwas, dessen Nutzen wirklich fraglich ist.
Ja. Also da kann wirklich jeder aus dem Stegreif 20 Positionen nennen, die wirklich bringender wären.
Und die Daten hast du jetzt aus der kleinen Anfrage von der FDP, oder?
Richtig, das ist die kleine Anfrage der FDP. Die kann man sich auch online anschauen. Mhm. Das ist die Drucksache des Deutschen Bundestags 16-8334. Die Antwort ist, also diese Drucksache ist vom 3.3.2008, die ist also relativ aktuell. Mhm. Das ist auch die, in der noch davon geträumt wird, dass zum zweiten Quartal 2008 die Einführung dieser Karten stattfinden wird. Mhm. Insofern, die träumen ja auch noch davon, dass das Ganze alles in allem etwa 1,4 Milliarden Euro kosten soll. Mhm. Realistische Zahlen, die kursieren, gehen von 4,5 Milliarden aus, also in etwa dem dreifachen Betrag. Ja. Aber das ist ja etwas, was wir schon ganz üblich kennen, dass erstmal eine Zahl genannt wird und nachher wird die dann um ein Mehrfaches übertroffen und keiner stört sich mehr dran.
Wäre eigentlich nett, wenn die Regierung mal was machen würde, was am Ende billiger ist als ursprünglich geplant.
Das wäre schön, da würden sich alle freuen, da bin ich ganz sicher.
Das wäre gar nicht schlecht, ja.
Genau.
Okay.
Dann würde ich sagen, ganz großes Dankeschön von unserer Seite erstmal.
Ja, bitte gern.
Und einen schönen Urlaub wünsche ich Ihnen.
Ja, vielen Dank.
Jo, tschüss.
Schönen Abend, tschüss.
Jo, tschüss. So, ja, das klingt ja alles nicht sehr ermutigend, muss ich mal so sagen. Auf den Schrecken machen wir erst nochmal Musik und dann werden wir noch ein bisschen über die Technik reden, über Verschlüsselung, wie das funktionieren soll und was nicht funktioniert und die Tests in Flensburg und anderswo.
Ja, wir hören jetzt A Man Without Much Things von Strange Zero.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Radio Rheinwelle 92,5. Hier ist der Nordfunk. vom Chaos Computer Club Mainz. Unser Thema heute ist die Gesundheitskarte. Ja, wir haben gerade mit Frau, wie heißt sie?
Suda.
Suda, ja. Gesprochen. Und tja, das, was Arztpraxen und Ärzte und Betroffene davon halten, von dieser Gesundheitskarte, war ja ein bisschen ernüchternd jetzt. Irgendwie sind von den Vorteilen nicht allzu viele übrig geblieben.
Ja, von den angepriesenen Vorteilen bleibt unterm Strich gar nichts übrig. Das heißt, weder für Patienten noch für Ärzte ist zumindest aus der Sicht einer Arztpraxis ein Vorteil zu verzeichnen. Das ist ziemlich ernüchternd. Das entspricht auch in etwa dem, was ich durch Gespräche mit zwei Ärzten, die ich kenne, schon so auch vermittelt bekommen habe. Die sagen zwar, es gibt eine Menge, in die man Sachen, in die man Geld mal investieren sollte, aber diese elektronische Gesundheitskarte gehört da definitiv nicht dazu. Ja. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt uns weiter mit den Vor- und Nachteilen sozusagen für Patienten, Ärzte, also die Betroffenen letztlich auseinandersetzen, schauen wir uns doch mal die Technik an.
Die Technik, ja. Da habe ich mich mal schlau gemacht, weil das ist ja das, was uns als Computerclub eigentlich auch am meisten interessiert somit. Wie ist das eigentlich technisch gelöst? Was soll da eigentlich gemacht werden und wie sicher oder unsicher ist das? Und es ist so, diese Gesundheitskarte ist eine sogenannte Smart Card, also eine intelligente elektronische Karte mit einem eigenen kleinen Computer drauf. Die sieht im Prinzip genauso aus wie die alte Karte auch. Und die kann unter anderem zum Beispiel Dinge verschlüsseln. So, das bedeutet, wenn jetzt mein Röntgenbild zentral gespeichert werden soll, wie das ja mal geplant ist, dann wird das Röntgenbild im Prinzip von der Karte verschlüsselt. Und zwar, müsste man eigentlich ein bisschen ausholen jetzt mit Public Key und Private Key, ne? Wollen wir das jetzt erklären? Oder wollen wir einfach sagen, die Karte verschlüsselt das?
Im Endeffekt gibt es bei den Systemen zwei Schlüsseln, einen zum Abschließen, einen zum Aufschließen. Hm. Und der zum Abschließen ist frei verfügbar, der zum Aufschließen, den habe halt nur ich.
Genau. So, das heißt, die Daten werden verschlüsselt, also abgeschlossen sozusagen. Und diese so verschlüsselten Daten können dann zentral gespeichert werden. Und selbst wenn jemand diese Daten irgendwie mithört, abhört oder klaut, kann er damit nichts anfangen, weil die eben verschlüsselt sind und man kann dieses Röntgenbild nicht angucken. Wenn man das Röntgenbild angucken will, dann braucht man eben diesen Schlüssel zum Aufschließen. Und der ist auf der Gesundheitskarte von dem Patienten. Und der verlässt diese Karte auch nicht. Und das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept. Man muss eben dieses Röntgenbild an diese Karte schicken. Die Karte wird das Bild entschlüsseln und das entschlüsselte Bild sozusagen wieder zurückschicken. Das bedeutet aber, dass der Schlüssel diese Karte niemals verlässt. Das heißt, man kann selbst der Arzt, der Zugriff auf die Geräte hat, kann diesen Schlüssel zum Aufschließen selbst nie mitlesen oder abhören oder irgendwie klauen, weil er diese Karte nicht verlässt. Der müsste halt die Karte klauen und das fällt auf. Und zum Einsatz kommen eigentlich recht bekannte Verfahren. Das ist dieses Abschließ-Aufschließsystem ist RSA. Das kennt man auch von PGP zum E-Mail-Verschlüsseln zum Beispiel. Das ist ein anerkanntes Verfahren, das auch als sicher gilt. Schlüssellängen, für die es interessiert, sind 2048 Bit im Moment. Und das System ist so ausgelegt, dass das mitwachsen kann mit den Sicherheitsanforderungen. Das heißt, in Zukunft werden die Schlüssel sicherlich länger werden. Die Gesundheitskarten werden alle 5 bis 6 Jahre ausgetauscht, komplett. Und mit neuen Karten kommen eben auch neue Schlüssel. Und wenn man dann...
Und neue Probleme, weil neue Karte, wenn die dann einen neuen Schlüssel hat, dann ist die Frage, sind meine alten Daten dann noch lesbar oder nicht? Also ich meine, es ist ja nicht so, dass das trivial wäre. Und soweit ich verstanden habe, ist dieses Thema auch noch gar nicht bearbeitet oder irgendwie ein Lösungsansatz vorhanden. Im Prinzip müsste man alle Daten beim Austausch einer Karte ja dann wohl sozusagen
durch die
neu
alte,
verschlüsseln.
Durch die alte
du
Karte.
Kannst, natürlich auch einfach beide Schlüssel auf die neue Karte packen. Das ist der trivialste Weg.
Mhm. Ja, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die sozusagen Rechenleistung kontinuierlich weiter so zunimmt, wie sie zunimmt, dann ist in 10 Jahren vielleicht ein 2048-Bit langer Schlüssel eben einfach nicht mehr ausreichend.
Und dann kann das 20 Jahre alte Röntgenbild halt irgendwann doch entschlüsselt werden.
Ja gut, das 20 Jahre alte Röntgenbild ist vielleicht nicht so dramatisch, aber irgendwelche 20 Jahre zurückliegenden medizinischen Eingriffe können auch später noch sehr peinlich werden. Ja, wenn halt herauskommt, dass der angeblich immer treue Politiker oder die treue Politikerin dann wegen irgendwelcher seltenen Geschlechtskrankheiten, die nur so übertragen werden können, behandelt wurde, dann kann das auch viele Jahre später noch ziemlich peinlich werden. Ja, ich meine, das so weit sind wir in Deutschland vielleicht noch nicht, aber in den Vereinigten Staaten ist sowas eine ganz beliebte Methode, um Konkurrenten aus dem Rennen zu schießen. Das nennt man dann Silver Bullet. Ja, ja, das ist sozusagen einfach die silberne Kugel, mit der man den Kontrahenten aus dem Feld schießt. Und in den USA ist ja kaum etwas einfacher, als durch irgendwelche sexuellen Fehltritte dann ins Zwielicht zu geraten. Ja.
Gut, trotzdem musst du auch an die verschlüsselten Daten erstmal ankommen. Das Konzept sieht in der aktuellen Version vor, dass die Ärzte sich über ein VPN an diese Server verbinden und dort wohl auch noch eine Authentifizierung stattfindet. Mhm. Das heißt, wenn du kein Arzt bist und passende Schlüssel hast, kommst du halt auch gar nicht an die Daten erstmal ran.
Authentifiziert sich der Arzt oder das Gerät?
Das weiß ich nicht.
Weil es gibt, in der Arztpraxis werden zwei Geräte stehen. Wobei ich könnte mir vorstellen, dass sie dann irgendwann doch in ein Gehäuse eingebaut werden. Das ist zum einen der Kartenleser, wo man zwei Karten reinstecken kann, nämlich die Gesundheitskarte des Patienten und den Heilberufsausweis des Arztes. Das ist im Prinzip genau dasselbe, nur es heißt anders und ist dann für den Arzt. Und dann gibt es noch einen sogenannten Connector. Das ist dann ein Gerät, was direkt ans Internet angeschlossen wird und die Verbindung zu diesen zentralen Rechnern herstellen kann und die Daten übermittelt hin und her.
Ja, und das Ding, das ist ja eigentlich auch keine schlechte Sache, das enthält halt auch eine Firewall. Eine richtige, echte Hardware-Firewall mit VPN, also Verschlüsselungsfunktion.
Mhm, genau. Ja. So, und dann wird, genau, dadurch wird dann das interne Netz der Arztpraxis auch nochmal zusätzlich geschützt, falls die Ärzte nicht schon so eine Firewall haben, was ja teilweise sicherlich der Fall ist.
Was wohl auch noch dazu kommt, ist, dass die verschiedenen Datensätze auch auf verschiedenen Servern liegen. Also die Befunde liegen in einer anderen Ecke, wie jetzt die Rezepte zum Beispiel. Also da haben sie sich wohl auch nochmal untereinander abgeschottet. Wohl auch aus dem Grund, sie sprechen in der Doku von Mehrwertanwendungen. Was es genau sein soll,
ist auch nirgendwo gefunden.
Nirgendwo spezifiziert, nimmt aber auch relativ viel Platz da drin ein. Vielleicht kann man dann auch beim Arzt noch irgendwelche anderen tollen Sachen damit machen oder vielleicht gibt es noch irgendwelche Geschäftsfelder, die jetzt noch nicht groß an die Glocke gehängt werden.
Data Mining in den Krankenakten.
Soll ja eigentlich nicht, ja. Suchen Sie mit Google durch Ihre Krankenakte oder so. Ja, finden Sie Freunde mit der gleichen Krankheit? Oder
genau, gibt es ja nicht nur Google Maps und Google Earth, sondern auch Google Health oder so. Suchen Sie Gleichgesinnte, die dieselbe Krankheit haben wie Sie.
Genau, maximale Entfernung 10 Kilometer, ähnliche Krankheit oder so, ja. Wobei, da kann man auch einfach sich ins Wartezimmer setzen, mal gucken, wer so vorbeikommt.
Ja, das Ganze klingt natürlich ein bisschen ironisch oder vielleicht auch ein bisschen zynisch, aber wenn man sieht, wie zum Teil Daten hier oder Datenschutz gehandhabt wird, sind das durchaus Bedenken, die nicht völlig von der Hand zu weisen sind. Ja, es ist halt schon, ja, gerade medizinische Daten sind höchstpersönliche Daten, die in den falschen Händen unglaublich gefährlich werden können. Ja, da rede ich jetzt noch nicht mal. Da rede ich noch nicht mal davon, dass wir einen noch paranoideren und datenhungrigeren Innenminister bekommen als den wir jetzt schon haben, sondern Banken, Versicherungen, Krankenkassen, diverse Leute könnten Interesse daran haben, wie es mir geht und mir dann dementsprechend maßgeschneiderte, günstige oder nicht so günstige Konditionen anbieten. Ja. ein Lebensversicherer wird mir vielleicht keine Lebensversicherung anbieten, wenn er sieht, dass ich eventuell eine 50-prozentige Chance habe, das angepeilte Rentenalter überhaupt nicht zu erreichen. Ja, oder er wird mir dann entsprechend wesentlich schlechtere Konditionen aber anbieten.
Das gibt es im Prinzip heute ja auch schon, dass du deinem Versicherer gewisse Angaben machen musst.
Nur gewisse Angaben.
Ja gut, aber gibt's halt heute schon, ja, dass du sagen musst, gewisse Krankheiten oder was weiß ich, chronische Krankheiten musst du angeben, bestimmte Allergien vielleicht, weiß ich jetzt gar nicht, gewisse andere Dinge. Und die kann der zwar nicht überprüfen, das heißt, du kannst auch einfach reinschreiben, nö, ich hab nix. Und das kann der nicht überprüfen, allerdings unterschreibst du, dass das stimmt. Und wenn er dann rauskriegt, dass es doch nicht stimmt, dann wird der Vertrag halt nachträglich hinfällig. Und spätestens, wenn du das Geld brauchst, beziehungsweise deine Hinterbliebenen, dann könnte das halt schon nochmal zu Problemen führen, weil dann wird es halt nochmal näher nachgeguckt.
Wo du gerade die Hinterbliebenen ansprichst, also das Problem ist ja gerade bei so Daten, dass es eben nicht nur mich betrifft und nicht nur für mich persönlich ist, sondern halt auch vielleicht für meine Kinder. Je nachdem, was ich für Krankheiten habe, kann man vielleicht auch Rückschlüsse auf die Eltern ziehen oder auf Geschwister, was sie für Krankheiten haben könnten. Mhm. Also das sind ja nicht nur Sachen, wo ich jetzt sage, okay, mir ist egal, ich hau die halt raus, sondern damit reiße ich ja noch andere Leute mit rein.
Ja, eine andere sozusagen Interessengruppe sind Arbeitgeber. Ich hatte vor einiger Zeit den ganz interessanten Fall, dass ich bei einer Schulung für eine Firma Leute vor mir sitzen hatte, die mich fragten, ob das legal wäre, dass der Arbeitgeber von den Interessenten, also vor Unterschrift, bevor es überhaupt einen Arbeitsvertrag gibt, sollten die einen Ausdruck ihrer Akte von der Krankenkasse mitbringen. Da stehen zwar keine Befunde drin, aber aus den Abrechnungsdaten oder aus den Datensätzen, die man da bekommt, kann man schon eine Menge Rückschlüsse ziehen. Das Ganze ist hundertprozentig nicht legal. Das darf der nicht. Mhm. Nur er ist ja auch nicht gezwungen, den Arbeitsvertrag zu geben. Ja? Insofern hast du halt die Wahl. Entweder nimmst du den Job nicht an, oder du tust etwas, was eigentlich nicht erlaubt ist.
Das wird aber mit deiner Krankenkarte weder besser noch schlimmer.
Ich würde sagen, es wird sogar eher schlimmer, weil zum Beispiel die letzten 50 Transaktionen kann ich mir ja mit meiner Krankenkassenkarte angucken. Und ja, angeblich soll ich das ja von zu Hause machen können auch, ja, sofern ich ein Lesegerät zu Hause habe. Ja, und die meisten Menschen haben auch einen Drucker zu Hause. Kann der Arbeitgeber noch viel leichter sagen, ach, Sie haben noch eine Krankenkassenkarte, machen Sie mir noch mal einen Ausdruck Ihrer letzten 50 Transaktionen, ansonsten gibt es keinen Arbeitsvertrag. Und dann hast du entweder die Wahl, machen. Das
darf er ja so eh nicht sagen. Also er darf drum bitten, aber du kannst es verweigern und er darf auch rein offiziell dir nicht Arbeit verweigern, weil du es nicht tust.
Ja, er braucht dir aber keinen Arbeitsvertrag zu geben. Der Trick ist der, du bist nämlich in der Nachweispflicht das, und du kannst nicht
aber anders begründen. Das ist ja die Sache.
Ja gut,
kann er ja.
Er kann dir sonst was erzählen. Er kann dir im Prinzip auch in einer höflich verblümten Form dasselbe sagen. Der Inhalt ist dann auch, entweder sie bringen es oder sie kriegen halt einfach kein Vertragsangebot von uns. Ja? Wollen sie arbeiten oder nicht? Ja.
Du kannst ja in dem Fall schon den Posten sogar einklagen, also wenn du der Qualifizierteste bist im Endeffekt.
Nein, du kannst es theoretisch einklagen, aber praktisch nicht, klar, weil du es nicht nachweisen kannst. Ja? Also,
das sehe ich ähnlich.
Ich hab damals mit dem Arbeitsrechtler gesprochen und der hat mir natürlich sofort bestätigt, klar, die dürfen keinen Ausdruck von der Krankenkasse verlangen, aber du wirst es ihnen nicht nachweisen können. Und du wirst nicht nachweisen können, dass du den Job sonst bekommen hättest. Das heißt, die haben im Prinzip diesen Fein raus, weil sie sagen können, ja. Ja,
war halt nicht der Qualifizierte oder wir haben die Stelle dann doch anderweitig besetzt oder ist irgendwie weggefallen dann doch oder so.
Ja, also im Prinzip, es sind nicht nur staatliche Stellen, die was haben wollen, sondern es könnten durchaus auch in der Privatwirtschaft eine Menge Leute Interesse an den Daten haben. Auch hier ist es immer nett, mal einen Blick über den großen Teich zu werfen. In den USA ist die Lebensnummer die Sozialversicherungsnummer und es gibt einen ganz schwunghaften Handel mit sozusagen Daten, die da dranhängen. Ja, das ist ein Milliardengeschäft. Mhm. Inzwischen noch mehr als vorher, weil ja auch die Homeland Security diese Daten fleißig alle einkauft. Ja. Data Mining kann auf allen Ebenen stattfinden. Insofern ist es wahnsinnig wichtig, dass solche Daten ja nur wirklich in dem Maße gespeichert werden, in dem es wirklich nötig ist und dann halt auch sichergestellt wird, dass keiner unbefugt Zugriff darauf bekommen kann.
Genau. Und das ist ja dann eigentlich noch nicht mal das Problem, weil der Patient seine Daten ja trotzdem selbst abholt oder ausdruckt und ob er jetzt bei der Krankenkasse vorbeischaut und sich seine Daten geben lässt, ausdrucken lässt, oder ob er das selber am Heimcomputer macht, ist im Grunde genommen auch egal, meiner Meinung nach. Die Frage ist halt, ob er jetzt selbst zu Hause mehr Daten ausdrucken kann, als die Krankenkasse ihm geben würde. Weil die Krankenkasse kann dir keine Röntgenbilder geben, weil die hat sie nicht. Aber dann kannst du immer noch bei deinem Arzt vorbeischauen, das ist halt umständlicher. So gesehen. Ja, so ist das.
Ja, ich sehe halt, dass dadurch die Hemmschwelle wahrscheinlich nochmal gesenkt wird. Aber
ja, zur Technik an sich noch eine Sache, die ich eigentlich ganz cool finde. Also die ganzen Spezifikationen und so liegen ja öffentlich vor, die kann man sich ja anschauen. Mhm. Werden auch irgendwie halbwegs regelmäßig irgendwie geupdatet. Sehen auch an sich irgendwie vernünftig gemacht aus, finde ich.
Ja, also, ja, die halt machen sich schon Gedanken. Und also wie gesagt, ich habe so ein bisschen was auch angelesen und so, und ich fand aus technischer Sicht, man kann ja jetzt viel drüber diskutieren, aber es ist jetzt nicht so, es sind nicht so plumpe Fehler, wie zum Beispiel bei diesem MyFair RFID-Verschlüsselungskram von einer großen deutschen Firma. Nee, war nicht keine deutsche Firma. Und die haben ja dann mal, also eine andere Firma hatte halt bei ihrem System einen proprietären Verschlüsselungsschutz eingebaut, der ist mittlerweile geknackt worden, und das sehe ich zum Beispiel jetzt in dem Fall nicht, weil die verwenden halt Verfahren, von denen bekannt ist, dass die sicher sind, und also, da haben schon viele versucht, die zu knacken, und es ist bisher nicht gelungen.
Also sie gehen halt generell sehr offen an die Sache ran, halt ja. Auch mit dem Motto, Leute, guckt euch das an, wenn wir da Scheiße bauen, sagt uns vorher Bescheid, bevor wir das ausgerollt haben.
Genau.
Und das war eigentlich auch schon eine lobenswerte Herangehensweise, würde ich sagen.
Das auf jeden Fall. Die haben ja auch umfangreiche Tests schon gemacht. In Flensburg zum Beispiel haben dann 75% der Patienten ihre Karte gesperrt, weil die ihre PIN sich nicht merken konnten. Das war dann das Problem mit der PIN. Dann gab es Überlegungen, ja, wie machen wir das jetzt? Und könnte nicht der Arzt einfach die PIN von dem Patienten eintippen? Ich meine, meine Theorie ist, dass der dann halt eine Liste mit den PINs am Bildschirm hängen hat. Oder eben das mit Excel direkt auf seinem Computer speichert. Weil der kann es ja nur auch nicht die PINs von allen seinen Patienten merken. Eine andere Idee, die ich noch nicht kannte, war, dass man die PIN, dass der Patient sich seine PIN selber aussuchen kann. Dann kann er vielleicht dieselbe nehmen wie bei seiner Bank. Oder einfach irgendeine,
die er sich vielleicht merken kann. Da kann er nicht, weil die PIN ist, soweit ich das gelesen habe, nicht 4, sondern 6-stellig.
Ja, vielleicht kann man das ja dann auch ändern. Oder er nimmt einfach die ersten beiden Ziffern nochmal hinten dran oder so. Aber das wäre ja auch immerhin besser als gar keine PIN, wahrscheinlich.
Ja gut, ich glaube, es gab irgendwann auch mal Überlegungen, ob man das nicht sogar mit einem biometrischen Merkmal absichern könnte. Fingerabdruck oder ähnlichem. Wäre vielleicht einfacher zu handhaben, aber ja. Ob man das unbedingt will, ist dann halt auch wieder die andere Frage.
Du meinst, weil man Fingerabdrücke fälschen kann?
Das geht.
Ja, das geht.
Ja, und da die Fingerabdrücke ja, jetzt quasi auch auf dem Pass und vielleicht demnächst auch auf unserem Perso drauf sind, das heißt, wenn ich das...
Ja, freiwillig erstmal, ne?
Wenn ich das...
Ja, erstmal.
Ja, auf dem Pass ist es insofern freiwillig, weil du brauchst, also du musst ja nicht einen Pass besitzen. Es ist ja freiwillig, ob du ins Ausland willst oder nicht.
Nee, der Perso meine ich. Der ja, ist freiwillig erstmal. Wer war das? Irgendwer von den Politikern hat darum gebeten, dass man doch freiwillig 2 Stück abgeben sollte und will, glaube ich, dann nächstes Jahr das passende Gesetz dazu.
Ja, genau. Und wenn man es nicht macht, dann ist man, kommt man auf die Verdächtigenliste und dann, ja, das ist ja so wie bei
anderen Sachen auch. Das ist dann wieder wie beim Arbeitgeber. Also es zwingt sie keiner, diese Daten anzubringen. Es zwingt mich keiner, ihnen einen Job zu vermitteln.
Ja, so ist das halt, ja.
Mhm. Aber ja gut, das ist jetzt wieder ein anderes Problem. Gut, kein technisches Problem.
Es ist kein technisches, sondern wie immer ist der Mensch das Problem. Oder der, ja, das Vorhandensein von Daten halt immer Begehrlichkeiten weckt. Ja, und das ist halt ein genereller Trend. Und das ist halt mein Grundproblem, was ich mit ja. dieser ganzen zentralen, also letztlich für mich, also aus meiner Sicht, ist die Speicherung im Internet eine zentrale Speicherung.
Ja, natürlich.
Es ist mir egal, ob das auf 1 oder auf 10 oder auf 100 verschiedenen Servern ist. Ja, vom Arzt aus gesehen ist es zentral. Mhm. Ja, der steckt die Karte rein und kommt an alle Daten ran, die er braucht. Und dementsprechend wird auch ein potenzieller Angreifer genau denselben Weg beschreiten können. Ja, wenn der meine Karte hat, kommt er theoretisch an alle Daten ran.
Genau, das ist halt der Knackpunkt mit der Karte. Und ich habe mir jetzt auch schon überlegt, wenn dieser Schlüssel, dieser zum Aufschließen, dieser geheime Schlüssel auf der Karte drauf ist und die Karte nicht verlässt, dann kann ich meine Daten oder dann kann man meine Daten ja nur dann ansehen, wenn man die Karte hat. Problem, wenn die Karte jetzt kaputt geht, nicht lesbar ist, ich verliere die oder ich sperre die wegen meiner PIN. Gut, das wäre vielleicht noch nicht das große Problem. Was passiert eigentlich dann? Sind dann alle Daten der letzten 10 Jahre futsch, weil man die nicht mehr entschlüsseln kann?
Oder? Also bei den Teststellungen war es jetzt so, man hat die Krankenkasse angerufen, gesagt, ich habe die Karte verloren oder ist kaputt, schicken wir bitte eine neue.
Die funktionierte dann auch?
Mit der ist man dann, also zumindest bei der einen Krankenkasse stand es im Infomaterial dabei, mit der ist man dann zum Arzt, hat halt zweimal sich seine neue PIN eingegeben, die man sich ausgedacht hat, und dann konnte man die ganz normal weiterverwenden.
Das bedeutet aber, dass die Krankenkasse meinen ach so geheimen Schlüssel ja dann doch irgendwo gehabt haben muss.
Also entweder die Krankenkasse oder halt die Firma, die für die Krankenkasse die Karten herstellt.
Auf jeden Fall war der noch woanders als auf meiner Karte. Also ich meine, für so einen Test kann ich mir das noch vorstellen, dass man das mal so macht. Aber so in der Praxis ist das natürlich ein großes Sicherheitsproblem, weil das ist ja gerade der Trick, dass der Schlüssel nur auf der Karte ist. Das ist ja gerade das Feature sozusagen.
Ja, ich muss also quasi dem Treuhänder vertrauen. Oder der Firma, die es herstellt, oder der Krankenkasse, ich nenne es einfach mal dem Treuhänder, dass mein privater Schlüssel dort auf jeden Fall vor unberechtigten Zugriffen geschützt wird.
Ohne zu wissen, wer das überhaupt ist. Weil wie wir jetzt gerade sehen, wir wissen nicht, wer den Schlüssel hat. Die Krankenkasse, der Hersteller. Ich weiß, dass der Hersteller den Schlüssel bei der Herstellung der Karte auf die Karte aufbringt. Und dass also der Hersteller diesen Schlüssel auf jeden Fall erstmal hat, also erstmal sowieso erzeugt auch. Der macht einen ganz tollen, frischen, neuen Schlüssel für mich.
Mittlerweile gibt es auch die Technik, dass man den Schlüssel auf der Karte erzeugen kann. Ob man das in dem Fall jetzt einsetzt, also wahrscheinlich dann nicht, wenn sie eine Kopie von dem Schlüssel haben. Aber normal erzeugst du so Schlüssel dann auf der Smartcard selber. Ja. Das heißt, die war immer nur auf der Smartcard, nie irgendwo anders. Diese Schlüssel.
Genau, das heißt, der Hersteller kannte die auch nicht und konnte die auch nicht runterkratzen. Okay, das ist eine Technik, die mir gefällt, muss ich ehrlich sagen. Sehr vernünftig. Trotzdem die Frage nach den Daten. Hast du nicht eben erwähnt, Erik, dass die Daten auch beim Arzt aufgehoben werden, zusätzlich zur zentralen Speicherung? Oder wer hat das gesagt?
Ja, Carsten? Also das kam ja auch in dem Interview gerade heraus. Die Ärzte sind ohnehin verpflichtet, die Daten aufzubewahren für einen bestimmten Zeitraum, und das wird sich dadurch nicht ändern. Ob sie die jetzt in Papierform oder in elektronischer Form aufbewahren, ist ja unerheblich. Das Wichtige ist, Daten müssen für 10 Jahre mindestens, manche sogar für 30 Jahre, also zum Beispiel Röntgenbilder, aber nicht nur Röntgenbilder, sondern auch ein paar andere Sachen müssen 30 Jahre lang aufbewahrt werden. Ja, das heißt, die Sicherheitskopie beim Arzt ist ohnehin vorhanden. Und da ja Arztpraxen nicht einfach komplett oder in seltensten Fällen komplett verschwinden, üblicherweise ist es einfach so, dass die Arztpraxis verkauft wird
an einen anderen Arzt.
Das heißt, der übernimmt dann auch diese Daten. Sprich, sozusagen im Fall, dass es eben kein Backup meines privaten Schlüssels gibt, meine Karte futsch ist, muss ich im schlimmsten Fall quasi mit meiner neuen Karte nochmal alle Ärzte abklappern, bei denen es wichtige Daten für mich
gibt. Bei denen du jemals warst im Grunde?
Im Prinzip bei denen, ja gut, also bei denen es wichtige Daten gibt. Ja, also im Zweifel ist das im Regelfall mein Hausarzt.
Ja.
Was weiß ich,
Zahnarzt.
Irgendein anderer Arzt, bei dem ich regelmäßig in Behandlung bin. Und dass die Daten dann quasi nochmal neu in das System übertragen werden. Ja, das ist für mich ein gewisser Arbeitsaufwand. Würde allerdings zumindest beinhalten, dass klar ist, nur ich habe meinen Schlüssel und keine andere Person, egal welcher Art. Ja, weil, wie wir wissen, wenn erstmal die Möglichkeit eines Fremdzugriffs da ist, wird früher oder später irgendjemand da sein, der ihn haben will. Siehe LKW-Maut. Da wurde auch am Anfang gesagt, das wird auf gar keinen Fall für was anderes verwendet. Ja, 2 Jahre später sagt das BKA, ja, da ist jemand, der hat 2 Menschen umgebracht und wir vermuten, dass es ein LKW-Fahrer ist, und zupp, ist alles, was gesagt wurde, vom Tisch. Ja, wie unser erster Bundeskanzler Adenauer gesagt hat, was schert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, alles, was sie uns versprochen haben, war weg, und jetzt ist es so, dass diese Daten eben auch für Fahndungen eingesetzt werden, und ich vermute, dass es irgendwann auch einen tollen Vorwand geben wird, warum natürlich nicht alle, sondern vielleicht nur bestimmte medizinische Daten im Zugriff des Innenministers liegen. Also natürlich nicht des Innenministers selber, der lässt sich das Internet ja auch noch ausdrucken, was soll er mit den Daten, aber des BKAs dann sitzen wird, ja, dass das BKA dann Interesse hat, was weiß ich, zur Fahndung nach bestimmten Tätergruppen bestimmte Daten einzusetzen. Ja. Und wenn die Tür erstmal auf ist, dann ist sie halt auf. Ja.
Ja.
Insofern...
Gut, aber ja, ist halt die Frage. Also ist natürlich die Frage, ob man das System letztlich irgendwann dann doch überlisten kann. Also beziehungsweise die Daten dann irgendwo herzaubern. Aber du hast schon recht, möglicherweise wird dann auch ein Gesetz gemacht, dass man diese Schlüssel dann doch irgendwo zentral hinterlegen soll. War ja auch mit den Reisepässen und den Fingerabdrücken so, ne? Die kommen nur in den Reisepass und ich weiß gar nicht, wie der Stand jetzt ist. Ob die jetzt mittlerweile schon zentral gespeichert werden oder ob wir da noch drauf warten. Eher nicht, ne, bis jetzt.
Wir warten noch drauf, dass
wir warten noch zentral drauf. Gespeichert ja, aber wir sind eigentlich zuversichtlich, dass auch dieses Gesetz seinen Weg finden wird.
Das heißt, wir warten drauf. Also.
Es wird nicht zentral, es wird dezentral gespeichert. Also
bei den Meldeämtern.
Bei den Meldeämtern, ja. Das okay. Ist halt also nicht direkt in der Datenbank des BKA, sondern der muss sich halt erstmal mit dem richtigen Meldeamt verbinden online, bevor er halt die Daten einsehen kann. Ja. Also es dauert halt 5 Minuten länger.
Das ist ja mal ein Schutz.
Das ist ein ganz großer Schutz, ja.
Tja, also Bedenken gegen zentrale Speicherung.
Ja, mein Hauptproblem ist vor allem, es gibt keinen Nutzen. Es ist ja kein Mehrwert da. Ja, wir kriegen ein neues System.
Ja, ja, das.
Bei dem für mich kein Mehrwert erkennbar ist. Ich habe, wie gesagt, mit 2 Ärzten gesprochen. Wir haben jetzt mit der Frau Suda gesprochen. Es ist kein Mehrwert da.
Ja, dann können wir ja gleich vielleicht mal drüber reden, wie wir den Schuh wieder loswerden. Oder
nach der Musik.
Nach der Musik. Und wir müssen nämlich während der Musik erstmal nachschlagen.
Ja, wir haben ein Lied von Black Era, das nennt sich Bow Today.
Ja, und wir sind dann gleich wieder da. Der Nordfunk ist hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Unser Thema heute, die elektronische Gesundheitskarte. Und wir überlegen gerade, wie wir die wieder loswerden, die elektronische Gesundheitskarte. Nicht, dass die schon eingeführt wäre. Und trotzdem überlegen wir schon, wie wir sie wieder loswerden.
Ja, da haben wir wahrscheinlich noch 2-3 Jahre Zeit, aber...
Ja, ich bin auch ziemlich zuversichtlich, dass nach den Ausgängen der letzten Feldversuche das Ganze so schnell nicht kommen wird.
Naja, aber also, irgendwann halt doch und dann stehen wir da. Wir haben gerade
vielleicht wären ein paar Zahlen nicht schlecht.
Ja.
Da war zum Beispiel bei diesem Feldtest in Flensburg, 75% aller Patienten haben es geschafft, durch Fehleingaben der PINs ihre Karten zu sperren. Mhm. Das ist also schon mal eine ganz tolle Sache.
Operation erfolgreich, Patient tot.
Genau. Ja. Im Endeffekt kann das natürlich dadurch umgangen werden, dass die PINs dann eben bei den ganzen Ärzten und Apothekern dann quasi hinterlegt werden. Es hat sich sogar jemand gefunden, der dann sagte, ja, da der Arzt ja und Apotheker natürlich auch der Schweigepflicht unterliegen, wäre ja damit die Sicherheit gar nicht gefährdet, der PIN.
Das hat unser Bundesdatenschützer, glaube ich, gesagt, ne? Der Herr Schaar.
Ich war jetzt nicht sicher, ob der es war oder irgendjemand anders.
Der hat sich auf jeden Fall auch auf ähnliche Weise geäußert dazu. Der meinte, das wäre schon okay. So.
Das wäre schon okay, ne?
Ja, weil der Arzt ist ja, ich meine, dem Arzt muss ja eh vertrauen. Und damit hat er nicht ganz Unrecht. Der Arzt hat meine Daten so oder so.
Ja.
Mit oder ohne PIN. Und dann kann ich dem auch meine PIN anvertrauen. Und es ist vielleicht immer noch besser, als wenn ich gar keine habe. Weil dann hat es halt erstmal nur der Arzt.
Also die Daten, die ich jetzt habe, das ist, die stammen direkt von der Gematik. Das ist die Projektgesellschaft, die dieses System sozusagen entwickeln und einführen soll.
Genau, das ist die.
Derzeit werden etwa 58.000 Karten in Deutschland getestet. Dabei ist es unter anderem dazu gekommen, dass bei 9.998 Einsätzen der Patientenkarte 443 Fehler aufgetreten sind. Das heißt,
bei 9.000 Einsätzen gab es 400 Fehler.
Ja, bei fast 10.000 Einsätzen gab es
450 Fehler.
Ja, Also 4,4% ungefähr Fehlerquote. Mhm. Ja. Das klingt jetzt nicht so sehr viel, aber ich meine, das heißt grob, einer von 20 Einsätzen ist erstmal fehlerhaft. Ja.
Unsere Interviewpartnerin vorhin, die Frau Suda, ne, ja, hat ja dann erzählt, dass sie jetzt in 2 Tagen 60 Rezepte ausgestellt hat. Wären dann davon 3 hätten nicht funktioniert.
Genau. So, zum Beispiel. Oder irgendetwas. Also hätte jedenfalls irgendein Fehler gegeben, der potenziell dazu geführt hätte, dass ein falsches oder gar kein Rezept ausgestellt wird. Ja? Mhm. Also im Endeffekt ist das schon eine Menge, ja, finde ich.
Das läppert sich.
Ja, dann.
Rechtlicher Aufwand.
Diese Tests sind halt noch lokal begrenzt im Moment. Ja. Mhm. Trotzdem geht man immer noch davon aus, wie gesagt, von den gut, Zahlen hatte ich schon genannt, 1,4 Milliarden soll das angeblich kosten. Mhm. Inzwischen, also die Ärzte und Apotheker rechnen inzwischen damit, dass das insgesamt eher das Dreifache kosten wird. Ja, was es halt nutzen soll, weiß noch keiner so richtig. Ja, also selbst die Bundesregierung hat es in ihrer kleinen Anfrage geschickt vermieden, irgendeinen Nutzen klar darzustellen, weil man damit sie hätte sofort wieder angreifen können. Ja, also in dieser kleinen Anfrage, das ist ganz toll, mit wie vielen Worten man sich quasi um eine Antwort drumherum reden kann. Im Endeffekt, ja, sie haben halt nicht gesagt, es funktioniert noch nicht, sondern sie haben halt immer so schön gesagt, ja, da wird noch getestet und es ist noch Entwicklungsphase, das wird alles bestimmt besser werden.
Ja, sie haben immer die Vorteile rausgestellt. Wir sind dabei, das ausgiebig zu testen, damit auch nichts schief gehen kann, alles ist gut.
Ja.
Das stimmt.
Ja, also
noch so an Zahlen, geplant ist irgendwie eine Verfügbarkeit von 99,3%. Das heißt, irgendwie 2,5 Tage im Jahr funktioniert das Ganze halt dann einfach mal nicht.
So ganz komplett deutschlandweit, oder wie?
Also für die Server, die Daten speichern, planen sie halt mit dieser 99,3% Verfügbarkeit.
Schon ein bisschen knapp.
Und ja gut, wenn man die 2,5 Tage im Jahr auf die Nächte passend verteilt, dann merkt man das ja nicht so. Also,
ja, wollen wir mal hoffen, dass die Rechner wissen, wann sie ausfallen dürfen und wann nicht.
Ja, es ist halt auch, also dieser ganze Feldtest war ja auch, also dieser Feldtest zum Beispiel in der Region Flensburg wurde ja auch von allen möglichen Pannen verfolgt. Ja. Zum Beispiel wurden die ganzen Arztkarten mit falschen Zertifikaten ausgeliefert.
Peinlich.
Und funktionierten dementsprechend nicht. Die mussten also alle nochmal gemacht werden.
Hm. Gut, das ist ein Garantiefall, das muss der Hersteller bezahlen.
Ja, gut, aber es ist trotzdem erstmal ein Fehler. Ja? Und stell dir mal vor, irgendwo wird eine Charge von neuen Karten einfach fehlerhaft geliefert und funktioniert nicht. Und wie wir gehört haben, ein Ersatzsystem wird es nicht mehr geben. Dann stehe ich mit meiner falschen Karte beim Arzt und der sagt dann, Pech gehabt. Und
ja,
dann?
Gut, also zumindest bei den Teststellungen gab es ja weiterhin noch das alte System.
Ja,
aber bei den Tests.
Richtig, aber ich meine, das ist ja nicht ein Fehler, der nicht reproduzierbar wäre. Also ich meine, das kann ja durchaus auch wieder passieren, dass irgendwelche Zertifikate falsch sind, dass irgendwo ein Softwarefehler ist, was weiß ich was. Ja, also ich meine, von den 25 Ärzten in den 17 Praxen in Flensburg, die freiwillig an diesem Test teilgenommen haben, haben 30% ihren Heilberufsausweis gesperrt, weil sie ihre PIN vergessen haben. Ja? Und wenn der Arzt erstmal seine PIN nicht mehr kann, dann
kann er auch seine Praxis nicht mehr.
Dann geht in der Praxis halt auch nichts mehr.
Aber 30% ja? War bei den Ärzten immerhin weniger als bei den Patienten.
Ja.
Das kann nur bedeuten, dass Ärzte einen höheren Bildungsstand haben.
Genau. Und 10% davon irreversibel, das heißt
neue Karte kaufen halt.
Neue Karte, genau. Ja.
Stimmt, es gab, das hatten wir vorhin noch nicht erwähnt, bei PIN vergessen, zumindest bei der einen Krankenkasse auch die Möglichkeit, mit einer PUC den alten PIN wieder freizuschalten. Da hat man dann halt quasi beim Handy nochmal so eine Master-PIN, um das Ganze wieder zu entsperren.
Ja, aber ist das generell so? Wahrscheinlich, ne?
Ich habe es jetzt nur bei der einen Krankenkasse gelesen, ich weiß nicht, ob die es...
Könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Also dass man, genau, und die PIN darf man wahrscheinlich 3-mal eingeben und dann ist die Karte gesperrt, ne, sowas in der Art.
Ja, also ich habe hier noch ein paar nette Sachen von diversen, also es gibt ja nicht nur einen Ärztebund, es gibt ja mehrere. Mhm. Ja, einer davon ist der Marburger Bund. Und die sagen halt auch, sie haben einfach Angst, dass Versicherer, Arbeitgeber, Banken Gründe dafür finden könnten, Zugriff auf Krankenakten oder, was ja vielleicht auch irgendwann mal kommen wird, genetische Eigenschaften finden könnte. Ja, ich meine, momentan ist es halt noch ein Riesenaufwand, einen Genom, menschliches Genom halbwegs zu entschlüsseln, und es sind viele Sachen noch nicht eindeutig zugeordnet, aber ich denke, auch da wird der medizinische Fortschritt Einzug halten, und damit werden halt potenziell halt auch irgendwelche Gendaten dann Eingang in die Krankenakte finden, und ja, wenn solche Sachen dann in die falschen Hände geraten, ist das natürlich auch nicht so schön.
Ja, das ist richtig. Mir fällt aber gerade ein, was man vielleicht als Mehrwertdienst noch machen könnte, unter Umständen. Das wäre so Organspender suchen, sowas. Denke ich mir gerade so. Ich brauche irgendwie eine Organspende, und dann suche ich mir halt aus allen Datensätzen die Leute raus, die das prinzipiell machen könnten aus medizinischer Sicht. Und dann kann ich die mal anschreiben oder so.
Gut, ich weiß nicht, wie das aktuell geregelt ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass du da auch irgendwo registriert bist in der Datenbank?
Nicht automatisch. Also ich meine, ich bin in irgendeiner DK, Deutsche Krebs, irgendwas, geht um Rückenmarkkrebs. Da bin ich eingetragen. Und wenn da was passiert, würden die mich halt anschreiben und fragen, ob ich bereit wäre zu spenden, wenn meine Blutgruppe und so passt. Und das könnte man ja prinzipiell auf andere Organe auch ausdehnen. So. Und da würden sich so ein zentraler Datenspeicher ja direkt anbieten. Und man könnte das ja zunächst mal so machen, dass die Angabe freiwillig wäre, oder dass man freiwillig so sagen kann, ja, ich möchte in die Datenbank aufgenommen werden als möglicher Spender. Ich wäre bereit, eventuell jemandem zu helfen. Und dann hast du es, ich meine, gut, das geht zwar jetzt auch, aber dann hast du das schon im bestehenden System mit drin.
Also ein gewisser geringer Nutzen wäre vielleicht noch bei seltenen Blutgruppen oder so. Ja, da geht es ja nicht nur um die Blutgruppe, sondern es gibt ja inzwischen etwa 50 verschiedene Faktoren, die halt, also nicht nur Rhesusfaktor, sondern verschiedene andere, die da auch noch mit reinspielen können. Und es gibt einige seltene Blutgruppen, bei denen, ja, wenn die mal sozusagen im Krankenhaus liegen und wirklich eine Blutkonserve brauchen, dann ist es echt wahnsinnig schwierig für bestimmte Leute, dann eine verträgliche Blutgruppe, Blutkonserve irgendwo ausfindig zu machen. Für solche Fälle gäbe es sogar eine in der Tat medizinisch in gewissen Grenzen nützliche Anwendung. Aber wie es halt immer so ist, ja, also alles, was unsinnig ist, wird immer mit dem Hinweis auf einen sinnvollen Grenznutzen eingeführt. Ja.
War ja nur so eine Idee, Mann. Ja gut, fiel mir nur gerade so ein, wie du jetzt von Genen sprachst und so, und dass man alles so da speichern könnte. Ja.
Ich weiß, es gibt doch diesen tollen Film Gattaca, oder?
Den
mal gesehen?
Ich nicht.
Nee. Nie gesehen?
Nee.
Sehr sehenswert. Da geht es auch um Gentechnik und wie sozusagen, welche potenziellen Gefahren sozusagen die genetische Analyse von Erbgut haben könnte. Es ist natürlich, wie immer im Film, wird alles drastisch übertrieben. Mhm. Aber die Idee, dass letztlich im Prinzip eine Art Faschismus erschaffen wird, halt nicht basierend auf einer Herrenrasse, sondern halt basierend auf der Qualität deines Erbgutes. Ja.
Wie bei Schöne Neue Welt, so ein bisschen.
Ja, wobei bei Schöne Neue Welt wirst du ja entsprechend gezüchtet. Ja. Brave New World von Aldous Huxley, ein Buch, was ich jedem empfehlen würde zu lesen. Ein Standardwerk halt, genau.
Was jeder in der Schule mal irgendwie lesen muss, oder?
Ja, leider nicht mehr, aber wenn man es in der Schule nicht hatte, sollte man es zumindest zu Hause mal irgendwie gelesen haben.
Ist auch nicht so lang.
Ist auch nicht so sehr lang, genau. Und es zeigt halt auch, ja, ich meine, natürlich, es klingt absurd, aber 1984 klang auch mal absurd, ja.
Aber wir kommen vom Thema ab.
Wir kommen vom Thema ab,
zurück, genau, zu unserem eigentlichen Thema, die elektronische Gesundheitskarte.
Ja, genau, noch eine Sache vom Deutschen Ärztetag wollte ich noch ein bisschen was einbringen. Also die Ärzte sagen halt, oder der 110. Deutsche Ärztetag in Münster hat zur zu dieser elektronischen Gesundheitskarte unter anderem Folgendes zu sagen gehabt. Das Arzt-Patienten-Verhältnis wird durch die Speicherung sensibler Patientendaten in zentralen Rechnern schwer beschädigt oder sogar zerstört.
Gut, das hatten wir eben schon mal, ne?
Nicht ins Mikrofon gesagt.
Nee?
Nee.
Okay, Entschuldigung.
Kam als Musik lief.
Ne? Okay, genau, okay. Wir hatten uns gerade darüber unterhalten, während die Musik an war.
Okay.
Dann sagen sie auch, der Zugriff auf die Daten und deren Missbrauch durch Dritte kann nicht sicher verhindert werden. Es gibt keinen belegbaren medizinischen Nutzen. Die Handhabung der Abläufe in den Arztpraxen wird erheblich behindert, haben wir ja gerade im Interview auch gehört.
Ja.
Und die Kosten der milliardenschweren Entwicklung wird letztlich schließlich auch auf uns als sozusagen Kunden des Systems abgewälzt.
Das ist natürlich nicht sehr überraschend.
Aus welchem Topf es kommt, ist ja letztlich egal, ob wir es über die Steuern zahlen oder über die Krankenversicherung zahlen oder einfach dadurch bezahlen, dass wir letztlich eine schlechtere Versorgung bekommen, weil der Arzt halt eben noch mehr Zeit für Administration braucht und weniger Zeit für die Patienten hat. Was übrigens schon seit vielen Jahren die Klage aller Ärzte ist, dass sie viel zu viel Zeit mit Mist verbringen.
Ja, aber wie wir gehört haben, ist es ja seit diesem, ist zumindest die Abrechnung in den Krankenkassen seit diesem Jahr drastisch vereinfacht worden.
Sie ist zumindest etwas vereinfacht worden.
Nicht unbedingt verbessert, aber vereinfacht.
Ja, was heißt vereinfacht? Also für sich gestellt sicherlich richtig, nur wenn du dir überlegst, dass du quasi jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein neues Abrechnungssystem erlernen musst, dann ist das auch schwierig, ja. Also zum Beispiel haben sie jetzt zum sozusagen dann, zum zweiten Halbjahr
ja generell Reformen irgendwie verbieten, weil du dann dich immer umstellen musst.
Gut, man will aber wenn du ständig reformierst, wird es halt schwierig. Also zum Beispiel, es gab jetzt Anfang des Jahres eine Reform und es gab jetzt nochmal Mitte des Jahres noch eine zweite Reform, weil neue Kennziffern eingeführt wurden, weil es jetzt die Möglichkeit gibt, dass du Arztpraxen mit mehreren Ärzten und angestellten Ärzten und Filialen und sowas aufmachen kannst, damit du das besser abrechnen kannst. Also insofern, es gibt halt ständig was Neues. Das heißt, du bist eigentlich ständig wieder am Umstellen, am Anpassen, brauchst dann wieder neue Software, neue Hardware. Auch übrigens auch ganz interessant, derzeit diese Software, um diese ganze Sache zu machen, gibt es derzeit nur für das beliebte, bekannte Betriebssystem aus Redmond, nämlich Windows. Mhm. Ja? Also wer eine andere Art Software einsetzt.
Man sollte das für ein deutsches Betriebssystem bereitstellen, finde ich. Ja, kein Witz.
Naja, jedenfalls sollte es nicht nur für ein Betriebssystem da sein, sondern idealerweise ja auch schon aus Sicherheitsaspekten quelloffen, zumindest die Sicherheitsroutinen sein. Also auch dieser ganze Connector sollte nicht proprietär sein. Er sollte,
gut, das soll er wohl auch nicht werden, soweit ich das verstanden habe.
Ja.
Also ich habe das so verstanden, dass das überhaupt alles offengelegt wird, ne? Die Verschlüsselungsverfahren, die Verfahren, wie was funktioniert. Wahrscheinlich, weiß nicht, ob die Baupläne des Connectors offengelegt werden. Das vielleicht nicht so direkt. Da habe ich aber auch keine Informationen, was da für Software draufkommt. Also Connector nochmal, das war das Gerät, was beim Arzt steht und die Verbindung zum zentralen Speicher herstellen soll.
Ja, ich meine, wie gesagt, bisher sind sie ja schon sehr offen und sind gut am Dokumentieren. Also als ich da reingeschaut habe und gesehen habe, allein die Übersicht darüber, wie das System so im Groben funktioniert, sind schon 350 Seiten, habe ich auch erstmal irgendwie kurz geschluckt. Ja, also sie geben sich da wohl Mühe, das auch ordentlich zu dokumentieren. Also es hat mich so ein bisschen auch an RFC erinnert, von der Art und Weise, wie es aufgemacht war. Also halt eigentlich schon so, wie er es machen sollte, finde ich.
Ja, den Eindruck hatte ich schon auch, ja.
Was halt noch keiner so richtig geklärt hat, ist, wo diese Daten dann letztlich gespeichert werden, ne?
Ja, aber da sind sie noch am Rätseln. Die KV sollte das machen, oder wie war das? War so eine Idee.
Dass sie die Server aufstellen.
Weil die keine, oder wer war das? Oder weil die keine finanziellen Interessen haben, so richtig.
Ja, also ein Vorschlag war, die Landesärztekammern dazu zu machen.
Oder genau, die Landesärztekammern, genau.
Also letztlich, das ist auch noch überhaupt nicht geklärt. Ja. Also dieser Punkt ist noch überhaupt nicht geklärt, wo diese Daten letztlich dann landen werden, egal in welcher Form. Ja, und um hier einen Medizininformatiker aus Gießen zu zitieren, weder die Beherrschbarkeit noch die Haftungsrisiken des ganzen Systems sind geklärt. Es gibt noch keine ernsthafte Risikobetrachtung für das Gesamtsystem. Es gibt noch keine Risikomanagement-Sachen. Also das ist alles noch so ungeklärt, dass auch eine Einführung in einem halben Jahr für mich völlig utopisch ist.
Ja, das denke ich auch.
Ja, und letztlich die Datenhoster müssen natürlich auch hohe Kriterien erfüllen. Also ich meine, das wird man nicht mal eben in 2 Monaten entscheiden können, wie man das macht. Ja. Und da werden natürlich potenziell auch jeden Tag Gigabyte an Daten ja, da gut, zusammenkommen.
Eine Entscheidung ist ja irgendwie schon gefallen, dass die Server nicht hochsicher sein müssen, sondern irgendwie nur so mittelsicher. Weil dadurch, dass das Ganze verschlüsselt ist, ist es ja halt nicht so wild. Also,
sagen wir mal, schlimm, wenn die Daten verloren gehen, zum Beispiel. Also ich meine, verschlüsselt oder nicht, wenn die gelöscht werden, sind sie gelöscht.
Ja, ja, klar, aber die haben das Ganze halt schon aufgrund dieser Verschlüsselung oder mit dieser Verschlüsselung als Begründung irgendwie eine Stufe runtergeschraubt.
Also Verschlüsselung ist dann Teil des Sicherheitskonzepts halt. Ja. Und das ist ja auch richtig, das kann man ja so betrachten.
Ja, aber wir haben ja hier, also was heißt sicher? Sicher im Sinne von, dass die Daten da sicher sind. Gut, sie sind verschlüsselt, aber sicher, dass sie halt verloren gehen, ist eine Sache. Sicher, dass halt auch die Verfügbarkeit des Systems entsprechend hoch ist. Mhm. Dann haben wir ja noch die Übermittlung übers Internet. Ist ja nicht so, dass nicht diverse Provider halt auch mal Ausfälle hätten. Backup-Leitungen in Anführungsstrichen wird wohl kaum eine Praxis haben, wenn man mal vielleicht davon absieht, dass sie eine ISDN-Backup-Leitung hat. Nur die Datenübertragungsgeschwindigkeiten sind dort derart, dass man zum Beispiel ein Röntgenbild schon nicht mehr in einer vernünftigen Zeit übertragen kann. Gut, das heißt, wir haben mehrere potenzielle Fehlerquellen. Wenn wir die alle zusammen addieren, ja, haben wir bereits, sind wir mit Sicherheit bereits bei einer Ausfallwahrscheinlichkeit von 1%, dass ein Glied im System gerade nicht funktioniert. Und wenn ich in 1% der Fälle schon nicht mehr auf das System zugreifen kann, weil irgendetwas gerade nicht will, dann frage ich mich, wo dann der Gesamtnutzen dann ist. Ja.
Zum einen gibt es ja auch ein Dokument von der Gematik mit den verschiedenen Problemen, die auftreten können,
ja,
wo dann auch irgendwie Lösungsvorschläge, Workarounds und ähnliches schon irgendwie diskutiert werden. Also das heißt, sie bereiten sich da wohl schon so ein bisschen drauf vor. Und da wird dann vielleicht beim Totalausfall wirklich drinstehen, benutzt weiter den Papierkram. Und dann funktioniert er halt so lange trotzdem. Also ich glaube auch nicht, dass sie das dann nur als Übergangslösung nehmen, sondern wenn sie merken, das System läuft einfach nicht komplett rund, dass es dann auch beibehalten wird.
Ja, dann die nächste Sache, was mir jetzt dazu noch einfällt, ja, Datenübertragung in den Ballungszentren kein Problem. Da gibt es Breitbandinternet aller Art. Was machen wir denn auf dem platten Land, wo es zum Teil wirklich nichts anderes als ISDN gibt? Ja, da kann ich doch von keinem Arzt erwarten, dass er sich ein 10 Megabyte großes, mindestens mal 10 Megabyte großes Röntgenbild dann da über eine ISDN-Leitung quält. Ja.
Gut, naja, also die Telekom auf die Art und Weise auch dazu mal ein bisschen auszubauen.
Das zum einen, und ich bin mir nicht so sicher, welche Datenmengen da anfallen. Weil wenn ich mir überlege, welche Größe die Bilder meiner Fotokamera haben, mit 6 Megapixeln zum Beispiel, bin ich bei 1 bis 1,5 Megabyte für ein Bild. Und die sind schon relativ hoch aufgelöst. Und ich würde mir vorstellen, ein Röntgenbild in dieser Auflösung ist durchaus adäquat, weil das ist schon mal dreimal so groß, wie ein üblicher Bildschirm überhaupt ist.
Jein, es ist halt die Frage, wie viele Details du erkennst. Auf die Details kommt es an. Also
ich weiß, ja.
Mein Vater hat Röntgenbilder im DIN A3 Format im Schrank. Ja, mehrere.
Das ist ja ungefähr so 6 Megapixel.
10 Stück oder so. Ja, und die werden ja auch nicht als JPEG, sondern wahrscheinlich eher als verlustfreie Kompression dann übertragen. Und dann kommst du mit 1 bis 2 Megabyte, glaube ich, nicht mehr hin pro Bild.
Also, nee, dann verlustfrei nicht mehr, das stimmt.
Ja, also,
aber gut, das wissen wir halt nicht so genau.
Das ist halt alles, das gehört alles zu den Dingen, die halt noch gar nicht klar sind. Ja, ich
weiß es nicht. Vielleicht sind nur uns nicht klar, wer weiß.
Ja, aber ich rechne damit, dass halt die Datenmengen schon bei gewissen Anwendungen halt nicht mehr trivial sind. Ja. Genauso wie ein Vertreter der Krankenhäuser halt auch gesagt hat, dass die Krankenhäuser insgesamt von ihrer Infrastruktur noch überhaupt nicht dafür bereit sind, dieses System irgendwie zu unterstützen. Ja, da ist also dann auch wieder die Frage, die werden mit ihren 54.000 Euro, 56.000 Euro ja auch nicht hinkommen, ja, die sie da kriegen.
Nö, das, ja klar, da sind wir wieder bei den Kosten, da wissen wir ja, es klingelt gerade, hier bricht gerade Verwirrung aus im Studio, Erik guckt jetzt mal. Ja, die Kosten sind ja sowieso, sagen wir mal, quasi ungeklärt. Das ist ja, das hatten wir ja schon, dass die Krankenhäuser, Ärzte, Apotheken das mehr oder weniger selbst bezahlen müssen. Aber dass die IT nicht so weit ist, das könnte ich mir schon vorstellen, obwohl ja überall Computer stehen. Weiß ich halt nicht, ob man diese Daten, wie man die an die Infrastruktur ankoppeln kann. Also ich glaube auch, dass diese Röntgenapparate zum Beispiel, Computertomographen und so, eher proprietär sind und dass die Datenformate, die da ausgetauscht werden, proprietär sind und dass ich halt vorne am Computer ein spezielles Programm brauche, damit ich auf die Bilder von dem Tomographen zugreifen kann und dass dieses Bildformat überhaupt nicht zu der Gesundheitskarte passt und deswegen gar nicht so ohne weiteres da wieder eingespielt werden kann. Da muss ich am Ende ausdrucken und wieder einscannen oder sowas, damit ich das Format wieder passend kriege oder irgendwas. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Problem ist, ja. Und das sind ja dann auch die zusätzlichen Kosten, dass man halt alle möglichen Sachen wieder ändern muss, wieder neu anschaffen muss und das kostet halt ein Riesengeld. Und das sind Sachen, an die keiner gedacht hat und die jetzt noch keiner so richtig berücksichtigt hat.
Ja, also im Endeffekt kann man, glaube ich, sagen, auf der einen Seite haben wir eine Menge noch nicht zufriedenstellend gelöster Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit dieser Karte. Und auf der anderen Seite haben wir eigentlich immer noch nicht einen echten Nutzen für diese Karte gefunden.
Ja, ich glaube, den finden wir in der letzten Viertelstunde auch nicht mehr.
Aber ich würde sagen, wir können nach dem nächsten Musikstück nochmal die Frage zum dritten Mal klären, wie wir das Ding loswerden.
Zum dritten Mal klären wäre gut, ja.
Ja.
Okay, ja, dann bis gleich. We'll be right back. Hier ist der Chaos Computer Club Mainz mit dem Fnordfunk, so rum wollte ich sagen. Ich werde auch schon müde jetzt um die Zeit, schlechte Luft im Studio. Ja, die Gesundheitskarte, die elektronische Gesundheitskarte, die uns in anderthalb bis drei Jahrzehnten irgendwann erwarten wird. Wollten wir eigentlich mal drüber gesprochen haben, wie wir das Ding wieder loswerden, nachdem wir jetzt, glaube ich, lang genug diskutiert haben, dass das anscheinend doch keinen sinnvollen Nutzen hat. Ja, vielleicht kann man dazu erstmal sagen, dass die Angabe der meisten Daten überhaupt erstmal freiwillig ist. Also die Karte ist zwar verpflichtend, wenn die erstmal eingeführt wird, falls die jemals eingeführt wird. Und Pflicht sind aber nur einige Daten, nämlich zum einen die versicherten Daten, sowas wie versicherten Status, versicherten Nummer, Name, Datum, also Geburtsdatum, Geschlecht und sowas. Das Rezept wird verpflichtend sein, das elektronische Rezept, was die Ärzte ja auch ganz toll finden, wie wir eben im Interview gehört haben, weil es die Sache ja unglaublich vereinfachen wird.
Wird die Patienten auch, wenn die werden das auch ganz toll finden.
Die Patienten wird das auch glücklich machen. Und dann gibt es ein European Health Insurance Card. Das ist auf der Rückseite der Karte aufgedruckt, ist eigentlich überhaupt nichts Elektronisches, sondern einfach nur so ein aufgedruckter Schein, dass man in Europa so eine europäische Krankenkarte halt hat. Wobei, die geht ja dann auch wieder nur mit Papier im Ende, ne? Also wenn jetzt irgendwie so ein Europäer ankommt, in Deutschland zu einem Arzt geht und hat dann keine deutsche elektronische Gesundheitskarte, muss der Arzt ja irgendwie doch so einen europäischen Papierzettel ausfüllen wieder, ne? Oder irgendwas machen.
Wahrscheinlich, ja.
Und was ist dann mit Rezepten? Also muss es Papierrezepte ja noch auch weiterhin... Vielleicht gibt es für Ausländer keine Rezepte dann.
Ja, im Regelfall läuft es so, bei Auslandskrankenversicherung, wenn ich im Ausland bin, dann darf ich das im Regelfall erstmal selber bezahlen. Meistens.
Ah, stimmt.
Ja, manchmal gibt es auch die Möglichkeit, dass man so einen Voucher hat, also im Prinzip eine Art Gutschein, den man dann beim Arzt abgibt. Hm. Und der rechnet das dann direkt gegen Geld ab. Hm. Aber meistens ist es so, man bezahlt erstmal selbst.
Ja.
Inklusive Rezept, reicht das dann bei seiner Auslandskrankenversicherung ein und die erstatten einem das Geld zurück. Hm. Wie gesagt, die Systeme sind zum Teil unterschiedlich, kommt auch das Land an. Ja. Ja, je nachdem, ob die einen privatwirtschaftlichen oder ein staatswirtschaftliches System, also planwirtschaftliches System haben. Also da muss man halt immer gucken.
Hm. Ja gut, das bleibt dann Papierkram.
Auch noch nicht so ganz sicher waren mit dem Bild, ob das jetzt freiwillig ist oder doch nicht.
Das Bild vorne drauf ist, glaube ich, so halb freiwillig.
Also es ist zwar irgendwie wohl gerne, wenn man 16 und älter ist und man in der Lage ist, sich fotografieren zu lassen oder irgendwas Komisches. Aber ob die das jetzt irgendwie rechtlich wirklich einfordern können.
Das ist die Frage. Was also wollen sie machen, wenn ich kein Bild hintrage? Dann haben sie halt nun mal keins. Dann können sie höchstens noch das von ihrer Überwachungskamera nehmen. Und da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das dann mit dem System kompatibel ist und so.
Also ich habe gelesen, dass es im Prinzip verpflichtend ist. Ja? Es sei denn, sozusagen, man ist irgendwie so krank, also man hat medizinische Gründe, warum man halt nicht in der Lage ist, sich in Richtung einer Kamera zu bewegen. Oder ja, man ist halt ein Kind. Ja, aber es gibt keine Handhabe, die die Krankenkassen haben, um die Leute wirklich dazu zwingen. Die können mir halt nette Briefe schreiben. Hm. Aber wenn ich halt nichts mache, dann...
Krankenkassenkarte geben.
Na doch, die müssen, glaube ich, schon.
Die sind verpflichtet, eine Krankenkassenkarte zu geben. Das heißt, im schlimmsten Fall müssen sie dir eine geben, ohne dass du ein Bild hinschickst.
In Deutschland ist die Krankenversicherung ja nur auch verpflichtend. Du musst dich ja versichern.
Ja.
Und die Krankenkasse muss dich versichern. Und dazu gehört eben auch die Ausgabe einer Krankenkarte. Krankenkassen-Gesundheitskarten-Elektronik.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt nochmal so schnell auftue. Auf jeden Fall, ein Vertreter einer Krankenkasse hat das neulich so schön auf den Punkt gebracht. Die müssen halt darauf vertrauen, dass das Bild, was man da hinschickt, dann auch das Richtige ist. Und die arbeiten also auch mit einem Dienstleister zusammen, der halt verhindern soll, dass, wenn ich da ein Bild von Donald Duck hinschicke, dass das halt automatisch aussortiert wird. Ja.
Automatisch?
Ja, das gilt's ausprobieren.
Ja, also ich meine, das ist halt auch die nächste Sache. Ja, da ich ja nicht selber hin muss, sondern ich denen einfach ein Bild hinschicke, kann ich ja sonst irgendjemanden fotografieren oder irgendwas fotografieren. Ja, es ist ja nicht so, dass es wie auf dem Passamt ist, wo es ganz klare Vorgaben gibt, wie das Bild auszusehen hat und man dann halt noch der Willkür und dem Schulungsgrad des Beamten ausgeliefert ist, ob der in der Lage ist, die Maske in seinem Computer auf das eingescannte Bild auch anzupassen. Ja,
ja gut, da wird man wahrscheinlich... Erfahrungen machen, auch im Krankenwesen, im Gesundheitswesen, Entschuldigung, irgendwie. ob das funktioniert. Und wenn nicht, dann wird man wahrscheinlich die bewährten Methoden beim Reisepass und beim Personalausweis eben dann auch übertragen, könnte ich mir vorstellen.
Also eine Boykottmethode quasi, wir schicken dann alle Donald Duck hin.
Ja gut, das fällt auf. Wir schicken aber alle, also ich würde vielleicht ein Bild von meiner Frau hinschicken oder so. Das
würde vielleicht auch auffallen.
Nee, meinen Vornamen kann man eigentlich nicht zuordnen, ob der männlich oder weiblich ist.
Ja.
Also gut. Wer mich nicht kennt, denke ich, hat Probleme damit.
Es gibt
Tanjev, dann würden die sagen, das klingt so ein bisschen wie Tanja, ist bestimmt richtig.
Ja, also das wird man bei einigen Namen nicht so genau können, aber es ist halt...
Bei Carsten ist es fast eindeutig.
Ja, aber es gibt halt schon einige Namen, bei denen man es eben nicht weiß.
Ja, bei Kai zum Beispiel.
Ich denke, was PIN-Nummern angeht, werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen vergesslicher werden. Also...
Ja, gut, da kann man nichts.
10% der Ärzte, die diesen Test schon erfolgreich boykottiert haben, ist das vielleicht auch schon mal ein guter Ansatz.
Ja gut, dann wird dein Arzt dir wahrscheinlich auch anbieten, deine PIN selbst einzugeben.
Ja, es gibt ja immer noch die Methode, mit der man es auf jeden Fall sicher macht. Man macht sich einfach einen Zettel mit allen PIN-Nummern und steckt ihn in sein Portemonnaie.
Das ist überhaupt das Sicherste, genau.
Das kann ich auch jedem empfehlen.
Dann vergisst man die auch nicht. Das ist, oder direkt auf die Karte schreiben ist noch besser.
Ich meine, das Klauen von Portemonnaies ist verboten, deswegen wird das keiner tun. Ja, ich meine, der Herr Drees von der Gematik hat als Argument allen Ernstes genau das gebracht. Ja, dass der Dieb oder der Missbrauch von Patientendaten sei ja strafbar, deswegen würde das bestimmt keiner tun. Also das ist dieselbe Logik wie, keiner wird mein Portemonnaie klauen, weil das ist ja auch verboten.
Ja, genau. Ja. Und deswegen kommt es auch so selten vor.
Genau.
Ja, und ansonsten, es gibt einen freiwilligen Teil, da kann man halt auch dann drauf verzichten, wenn man dann nicht so ganz von überzeugt ist. Freiwilliger Teil sind halt erstmal die Notfalldaten, die auf der Karte gespeichert werden sollen. So chronische Erkrankungen, Unverträglichkeit mit Medikamenten, Allergien und sowas, was ein Arzt im Notfall vielleicht interessieren könnte. Und auch diese zentrale Speicherung von irgendwie Gesundheitsakten und sowas sind komplett freiwillig. Das heißt, man kann da auch einfach drauf verzichten. Ja. Wobei, dann kann natürlich der Folgearzt die nicht abrufen, dann muss ich herkömmlicherweise zu meinem alten Arzt gehen, die abholen, die rübertragen. Das kann man sich dann halt aussuchen. Ja. Aber ob das natürlich jetzt die Einführung der Krankenkasse aufhält, verhindert oder rückgängig macht, bleibt abzuwarten.
Ja, ich fürchte, wir werden es nicht verhindern können. Ich denke, die technischen Schwierigkeiten werden es zwar verzögern, aber früher oder später wird das halt dann kommen. Und dann haben wir sie halt, ob wir sie wollen oder nicht. Als einziger minimaler Vorteil ist zumindest, dass der Diebstahl und Missbrauch von Rezeptblöcken halt dadurch
eingedämmt werden könnte.
Stattdessen wird es halt ein Schwarzmarkt für geklaute Ärzteausweise geben.
Ja, die werden ja dann gesperrt. Ach, Ärzteausweise.
Ja, die werden dann
gesperrt. Ja, die werden aber bestimmt auch trotzdem auch gesperrt.
Ja, irgendwie werden wir es sehen.
Ja, genau.
Naja.
Das war der Nordfunk.
Ja, eine Ankündigung hatten wir noch. Am
Wochenende?
Wochenende haben wir ein kleines Event.
Wie man neudeutsch sagt, früher hätte man gesagt Veranstaltung.
Ja.
Ja, das Mainzer Chaos trifft sich mit Besuchern aus aller Welt. ja, ganz schlimm.
Aus dem Einzugsbereich der Gesundheitskarte, wollen wir mal so sagen.
Ja, ist jetzt am Wochenende, geht am Freitag los um 17 Uhr, glaube ich.
Sowas, ja.
Ja, ich denke Open End, bis keiner mehr steht, dann geht Samstag Nachmittag weiter.
Ja, also ich denke so ab 2 werden die meisten Leute wieder wach sein.
Ja, ansprechbar sein und genau. Sonntag, weiß ich nicht mehr.
Wer keine Zeit hat, kann Sonntag.
Wollten wir auch.
Wer keine Zeit hat, kann Sonntagnachmittag zum Aufräumen kommen.
Genau.
Oh, gute Idee, ja.
Also geplant ist halt, sich gemütlich zu treffen. Es wird ein paar Vorträge geben, ein paar Workshops und das Ganze ist in der Kreativfabrik auf dem Schlachthofgelände.
Hier in Wiesbaden.
Genau.
Super Verkehrsanbindung mit der Bahn.
Genau, direkt neben dem Hauptbahnhof. Es gibt auch noch ein paar Parkplätze. Den großen Parkplatz hat man zwar zugebaut, aber es gibt
der auch genügend. Der ist momentan den Baggern zugestellt.
Genau, ja. Aber ja, wer kommen will, ist gerne willkommen.
Genau.
Ansonsten, die Sendung gibt es demnächst auch online, inklusive der Musikstücke, die wir gespielt haben.
Ja, diesmal auch schneller als beim letzten Mal. Ich muss mich entschuldigen, bei den letzten zwei Sendungen hat es jeweils ein bisschen gedauert, bis sie endlich verfügbar waren. Und ich habe die Kommentare gelesen und mir zu Herzen genommen. Es wird diesmal wieder schneller gehen, noch diese Woche.
Ja,
und also ganz allgemein.
Zum Ausklang spielen wir noch ein kleines Lied von Ogg Vorbis. Nein, das ist nicht die Musik...
Der Codec.
Nicht der Codec, sondern die Band. Und das Lied heißt Eternal Captivity. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
Genau, im Studio waren Tanjev,
Carsten
und Erik.
Auf Wiedersehen.